Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zum heutigen Kepler-Salon, der nicht im Kepler-Salon wie üblich stattfindet, sondern im MATS, im Mikrochirurgischen Ausbildungs- und Forschungszentrum. Es freut mich sehr, dass so viele den Weg hierher gefunden haben. Kepler-Salon ist heute zum Thema Auge, der veränderte Blick, wie Augenerkrankungen unsere Wahrnehmung verändern. Und wenn ich mir das Publikum so anschaue, dann gibt es heute auch sehr viele Leute, die Brillen tragen, so auch wie ich. Und ich denke, es werden auch viele Menschen da sein, die ein persönliches Interesse an diesem Thema haben. Noch kurz zu meiner Person. Mein Name ist Tamara Schwarzmeier. Ich habe vergleichende Literaturwissenschaften und Romanistik studiert und bin seit Anfang 2007 als Projektentwicklerin tätig bei Linz 09, und zwar für die Bereiche Community Building, Stadtentwicklung und Migration. Und schon darf ich meine heutigen Gäste vorstellen. Ich freue mich sehr herzlich, dass ich heute hier begrüßen darf Primarius, Privatdozent Dr. Siegfried Prieglinger und Privatdozent Dr. Christos Haitoglu. Herzlich willkommen heute Abend hier im Kepler-Salon. Herr Dr. Prieglinger wird vielen von Ihnen bekannt sein. Er ist Leiter der Augenklinik hier am AKH in Linz. Herr Prieglinger hat in Wien studiert, Medizin studiert, hat dann seinen Postdoc in Harvard absolviert und seine Facharztausbildung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, 2006 habilitiert, und seit 2007 ist er eben Leiter der Augenklinik hier am AKH in Linz. Herr Dr. Haitoglu hat in München studiert, mit einem kurzen Ausflug in die USA, wie er mir vorhin sagte, und arbeitet dort an der Augenklinik als Oberarzt. Beide haben Lehrtätigkeiten an der Universität in München, das heißt, sie sind Privatdozenten, und sonst verbindet sie auch noch einiges, nämlich sie arbeiten gemeinsam an Forschungsgebieten und werden diese auch heute uns hier näher bringen. Ganz kurz noch zum Ablauf. Der Herr Dr. Prieglinger wird beginnen und wird uns die Anatomie des Auges vorstellen und die häufigsten Augenerkrankungen, und der Dr. Haitoglu wird dann ganz konkret auf die Frage eingehen, wie verändern Augenerkrankungen die Wahrnehmung von Künstlerinnen und Künstlern, bildenden Künstlerinnen und Künstlern, und damit auch die Bildgestaltung. Im Anschluss daran wird es dann eine Demonstration an einem fast noch lebenden Objekt geben, aber mehr will ich nicht mehr verraten und möchte gleich übergeben. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank für die netten einführenden Worte. Ich darf Sie auch recht herzlich hier begrüßen. Ich finde es immer toll, wenn man ein bisschen aus der Medizin rauskommt und ein bisschen in andere Bereiche gehen kann. Und der Kepler-Salon hat ja jetzt schon dreiviertel Jahr bewiesen, dass es extrem viele Möglichkeiten gibt, diese oft ein bisschen trockenen Dinge mit spannenden zu verbinden. Ich möchte von meiner Seite auch nochmal meinen Freund Christos Haitoglu begrüßen. Er hat neben zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten, und er ist in München derjenige, der die meisten Publikationen geschrieben hat, ein Lieblingsthema, das ist die Verbindung von Augenerkrankungen und Kunst. Und damit Sie nachher seinen Ausführungen besser folgen können, habe ich mir vorgenommen, Sie ein bisschen einzuführen in die Augenheilkunde, ein bisschen Anatomie, ein bisschen was zu den häufigsten Augenerkrankungen, die wir sie heute behandeln. Das Auge, bitte. Das Auge, Fenster zur Seele, ist wichtig zur Informationsweiterleitung von Licht, von Farbe, Kontrastsehen und von Bewegungen, und leitet es an das Gehirn weiter. Und wie das Ganze funktioniert, wird die folgende Animation nun zeigen. Es ist letztlich ein Fußballer. Diejenigen, die im Ars Electronica Center waren, kennen das schon, denn das Ars Electronica Future Lab hat diese tolle Animation gemacht. Ein Fußballer, der einen Fußball-Kick-Off macht, einen Fußballwechsel ist. Und mit dieser Animation soll nun gezeigt werden, wie Signale von außen vom Auge und vom Hirn verarbeitet werden. Sie sehen jetzt, zunächst das Licht, das über die Hornhaut ins Auge eingefallen ist, Hornhaut und Linse. Nun dringen wir in die Netzhaut ein, durchdringen die ganzen Zellen, und der erste Sensor, der quasi dann das Licht umwandelt in ein elektronisches Signal, sind die Photorezeptoren, die Sie hier sehen können. Zapfen und Stäbchen, und dann erfolgt bereits auf der Ebene der Netzhaut eine Verschaltung, millionenfach, amakrine Zellen, horizontale Zellen, ich will gar nicht genau eingehen. Letztlich wird die Information dann gesammelt in den Ganglienzellen. Das ist diese Zellschicht, die Sie hier sehen, und jede Ganglienzelle hat ein Axon. Diese Axonen ziehen dann gemeinsam zum Sehnerv. Und vom Sehnerv, und da möchte ich jetzt mal ganz kurz stoppen, und vom Sehnerv wird dann die Information... Oh, das war zu schnell. Jetzt geht es nochmal von vorne los. Aber es ist ja eine sehr schöne Animation. Und da wird auch das Future Lab nochmal wirklich, sozusagen, wird ihre Leistung nochmal gewertschätzt. Es ist faszinierend, wie viele, Sie müssen sich vorstellen, dass in... eine Gruppe von Personen, ich glaube es sind zwischen 30 und 50 Personen, die an dieser Animation gearbeitet haben. Und was immer dort ganz wichtig ist, dass man muss da vorsichtig sein, dass man nicht zu schnell Dinge sagt, die man gerne hätte, denn sie setzen es meistens dann auch sehr rasch um. Also haben sie es auch hier gemacht. Wir fangen nochmal von vorne an. Sie sehen also hier, vielleicht haben Sie es vorher gar nicht mitbekommen, Zapfen und Stäbchen, die letztlich im Bereich der Fovea sehr am dichtesten sind, dort verantwortlich auch fürs Farbensehen sind. Und die Signale werden dann weitergeleitet. Wir haben letztlich drei Ebenen, wo nochmal verschaltet wird. Wie das genau funktioniert, wissen wir bis heute immer noch nicht. Und es wird sicher noch viele Jahre dauern, bis wir dann tatsächlich auch eine künstliche Netzhaut transplantieren können. Jetzt sind wir auf der Ebene der Ganglienzellen, die Axone, die dann letztlich zusammenfinden und dann zum Sehnerv gehen. Und jetzt hoffentlich funktioniert es. Oder ich glaube, ich lasse lieber, sonst stoppen wir wieder. Was ich Ihnen sagen wollte, ist, dass dann die Information hier im Bereich des Chiasmas umgeleitet wird. Und zwar wird das, was von der Netzhaut von der medialen Seite kommt, also der zentralen Seite, kreuzt dann, sodass wir letztlich immer von der gegenüberliegenden Seite die Informationen des Gehirns bekommen, in die Sehrinde. Und dort wird das Ganze wieder weiterverarbeitet. Das soll diese Animation nun zeigen, wie an den Rezeptoren Transmitter ausgeschüttet werden. Und dann vielfach verschaltet zu den Zellen, zu den Bereichen, die ihm notwendig sind, um dann letztlich erstens den Blick aufnehmen zu können zum Ball, wie Sie jetzt sehen können, und dann auch natürlich zu den Muskeln. Und so kann er erfolgreich den Ball wegschießen. Das war die Animation von der Ars Electronica. Wer das Ganze sich nochmal anschauen möchte, der kann in die Ausstellung gehen. Nächstes Bild bitte. Und was ich jetzt noch machen möchte, dass wir uns ein bisschen das Auge genauer ansehen. Sie sehen also hier ein sogenanntes Spaltlampenbild. Das ist ein Querschnitt mit Licht, wo Sie hier links die Hornhaut sehen, dann ein Querschnitt durch die Linse. Auf der rechten Seite das Bild eines Auges, die Hornhaut, das Dunkle ist die Pupille, dahinter versteckt sich die Linse. Dann haben wir hier den Muskel, einen der Augenmuskel, und mit dem roten Pfeil gekennzeichnet den Sehnerven. Wenn wir nur die äußere Hülle weggeben, dann zeigt sich eine extrem stark durchblutete Schicht, die Choroidea. Das ist die bestdurchblutete Schicht oder das bestdurchblutete Organ am Menschen. Und wir sehen jetzt auch ein bisschen ins Auge rein. Wir sehen die Trübung der Linse, können die Regenbogenhaut nochmal besser sehen. Wenn wir noch eine Schicht weitergehen, dann kommen wir ins Zentrum des Auges, zur Netzhaut, zum Augenhintergrund. Hier auch schön schematisch dargestellt, wie sich die parallel einfallenden Strahlen durch die Brechkraft der Hornhaut und der Linse dann genau an der Stelle des schärfsten Sehens, an der Fovea, sammeln. Wenn nun einer dieser Bereiche, nochmal kurz zur Anatomie, Entschuldigung. Schauen wir uns den vorderen Teil nochmal genauer an. Sie sehen hier nochmal einen Querschnitt durch die Hornhaut. Dann haben wir die sogenannte Vorderkammer. Das Auge besteht aus einer vorderen oder einer hinteren Kammer. In der Vorderkammer ist hier sozusagen am Winkel ist der Kammerwinkel, und im Kammerwinkel fließt das Kammerwasser ab. Denn Sie müssen sich vorstellen, einmal pro Tag ungefähr wird also die gesamte Flüssigkeit des Auges neu produziert, und zwar hier im Bereich des sogenannten Ziliarkörpers. Die Flüssigkeit fließt dann von hier an der Linse vorbei, über die Pupille zum Kammerwinkel. Ich glaube auch hier ganz gut zu erkennen, nochmal kurz zurück, die Linse, die an den sogenannten Zonulafasern in der Linsenkapsel aufgehängt ist. Was passiert nun, wenn unser Auge quasi vielleicht ganz kurz von vorne nach hinten, wenn die einzelnen Bereiche des Auges nicht mehr ganz so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Eine der häufigsten Erkrankungen, gerade bei jungen Menschen, ist eine Vorwölbung der Hornhaut, ein sogenannter Keratokonus, kegelförmige Vorwölbung, wo die Hornhaut immer dünner wird, dementsprechend schlecht auch das Sehen. Man versucht es zunächst mit Kontaktlinsen zu korrigieren und wenn das alles nicht mehr geht, dann bleibt letztlich nichts anderes über, als eine Hornhauttransplantation durchzuführen und so wird heutzutage mit diesen doppelfortlaufenden Nähten eine Hornhauttransplantation durchgeführt. Die häufigste Erkrankung oder die häufigste letztlich Veränderung, die wir alle irgendwann einmal erfahren werden, wir müssen nur alt genug werden, ist eine Trübung der Linse. Das ist nochmal sehr schön schematisch dargestellt. Die Linse besteht letztlich aus drei Bereichen, einer Linsenkapsel, dem Kortex und dem Linsenkern. Und die Linse, wenn man sich hier nochmal schön schematisch sieht mit den verschiedenen Schichten, die Linse wird im Laufe des Lebens immer dicker, immer mehr Linsenfasern werden gebildet von den Linsenepithelzellen und es wird, bitte mal weiter, hier auch nochmal schön zu sehen an dem klinischen Bild. Am Anfang sind es eher kleinere Trübungen, die noch nicht so sehr beim Sehen stören werden. Dann trübt die Rinde ein und am Schluss, wie gesagt, wir müssten alle alt genug werden, am Schluss wird die Linse dann ganz weiß und braun. Weiter bitte. Und das hat zur Folge, dass wir natürlich eine vermehrte Blendempfindung haben. Sie können sich vorstellen, dass das einfallende Licht hier an solchen Kanten, radspeichenartigen Trübungen mehrfach gebrochen wird und dann blendet. Je mehr das Zentrum betroffen ist, wird das Sehen eingetrübt und die Sehschärfe insgesamt nimmt dementsprechend ab. Weiter. So kann man sich das vorstellen. Es wird immer drüber und drüber und drüber. Und da das Ganze sehr langsam vor sich geht, ist es meistens so, dass die Menschen, die Patienten das gar nicht so richtig merken. Erst im Laufe der Zeit, wenn das Ganze dann so schlecht ist, dass das Sehen nicht mehr gut geht, dann kommen sie zum Augenarzt. Weiter. Ich darf Ihnen jetzt gleich zeigen, wie wir heute den grauen Star operieren. Der Dr. Harald Tog wird noch eingehen, wie das so früher war. Heute macht man nämlich Folgendes mit sogenannten kleinen Mikroinzisionsschnitten. Wird mit Ultraschalltechnik die Linse zertrümmert, die Linsenkapsel erhalten. Sie können das hier sehen, haben wir am rechten schematischen Bild, wie die Linsenkapsel eröffnet wird und dann hier mit dem Ultraschall die Linse zertrümmert wird. Und in die Kapsel kann man dann letztlich, weiter bitte, eine Kunstlinse implantieren. Diese Linsen, weiter bitte, haben unterschiedliche Formen. Darauf möchte ich jetzt gar nicht genau eingehen, aber wie Sie hier sehen, das ist eine große Vergrößerung. Diese Linsen sind faltbar und dadurch ist es möglich, sie durch Schnitte, die nicht größer als 2 mm sind, ins Auge einzubringen. Ich glaube, wir sehen da jetzt nochmal ein Video, wo Sie das genau sehen können. Also hier ist der Rand der sogenannten Kapsulorexis, wo der Kapselsack gehalten ist und die Linse, die aus unterschiedlichen Materialien, so ein Acrylmaterial besteht, wird über den Shoot, über die Kartusche eingebracht und faltet sich dann in der Linsenkapsel auf und sollte dann am Schluss so zentriert liegen wie hier, damit die Brechkraft wieder so ist, wie sie vorher vor der Entstehung des grauen Stars war. Weiter bitte. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Von der Linse haben wir ja gelernt, sammelt sich das Licht hinten am Augenhintergrund. Weiter bitte. Und das ist ein schematisches Bild unseres Augenhintergrundes. Wir haben hier am sogenannten hinteren Pol die Makula, den gelben Fleck. Und der zentrale Bereich der Makula heißt Fovea. Und dort finden wir die höchste Dichte der Photorezeptoren und dort unter anderem auch die höchste Dichte der Zapfen, die verantwortlich sind für das Farbensehen. Wenn nun, vielleicht noch ganz genau, so sitzt der Augenarzt, also wenn wir sie untersuchen, nachdem wir die Pupille erweitert haben, nehmen wir das Ganze so wahr, wie Sie es hier sehen. Und eins weiter bitte, ich muss nochmal Werbung machen für die Asa Elektronika, für die Ausstellung, neue Bilder von Menschen. Wenn Sie sich fotografieren lassen wollen, beziehungsweise Ihre Netzhaut, dann gibt es dort eine Installation einer solchen Funduskamera, wo man auch bei enger Pupille seinen eigenen Augenhintergrund untersuchen, beziehungsweise betrachten lassen kann. Dieses Bild lässt sich dann auch auf die Wand projizieren und wer will, kann es auch nach Hause per E-Mail geschickt bekommen. Weiter bitte. Wenn nun dieser zentrale Bereich nicht funktioniert, wie funktionieren soll, wie hier bei diesen Patienten, der eine sogenannte altersbedingte Makuladegeneration hat, das ist die häufigste Ursache der massiven Visus, also Sehschärfenverschlechterung hier in der westlichen Welt durch eine Einblutung, dann können Sie sich gut vorstellen, dass es ungefähr so aussehen muss wie hier, dass wir im zentralen Bereich wir nichts mehr wahrnehmen können. Das Lesen ist nicht mehr möglich, man kann nur noch die Umgebung wahrnehmen. Es gibt aber auch im zentralen Bereich andere Veränderungen. Ich glaube, ganz gut kann man es hier erkennen, solche bindegewebigen Membranen oder auch hier diese weißlichen Strukturen. Das ist das Bindegewebe, das dazu tendiert, zusammenzuschrumpfen. Es zieht dann an der Netzhaut und dadurch kommt es zu einer Verzerrung der Netzhaut. Und das ist, sind Patienten, die uns das gezeichnet haben, die letztlich ihre Mitmenschen nur noch so als Science-Fiction-Figuren wahrgenommen haben. Man nennt das Metamorphopsien, verzerrt sehen. Und wir sind heute in der glücklichen Lage, dass wir solche Membranen operativ entfernen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon als nächstes kommt. Aha. Beziehungsweise, das darf ich Ihnen vielleicht gleich noch als nächstes dann zeigen, es gibt nämlich nicht nur Membranen, sondern es gibt auch sogenannte Löcher in der Netzhaut. Das ist ein Querschnitt, ein sogenanntes OCD-Querschnitt, optische Kohärenztomographie, wo Sie hier sehen, dass also der Glaskörper, das ist eine gelartige Substanz im Auge, so stark gezogen hat, dass letztlich die Netzhaut genau an der Stelle des schärfsten Sehens eingerissen ist. Es steht ein Loch und auch diese Patienten haben natürlich beim Lesen größte Schwierigkeiten. Und sowohl das Loch, weiter bitte, als auch die Membranen können wir heute mit einer sogenannten Passplana-Vitrektomie, die Passplana ist ein Bereich, hier zwischen Hornhaut und letztlich dann dem hinteren Bereich des Auges, wo keine Gefäße sind und wo keine Netzhaut ist. Hier kann man mit Mikroinzession, mit ganz kleinen Instrumenten eingehen und dann unter Sicht mit Beleuchtung auf der einen Seite und gleichzeitig mit der Pinzette einerseits die Membranen entfernen oder die sogenannte, weiter bitte, sogenannte Membrana limitans interna. Das ist eine ganz feine, dünne Schichtmembran, die so zart ist und so schwierig zu sehen ist, dass wir es anfärben müssen. Sie sehen hier einen operativen Ausschnitt, wie wir diese Membranen, und der Dr. Haldogl hat hier unzählige Kollegationen dazu geschrieben, durfte auch manchmal mitmachen, oder fast immer. Und Sie sehen, wie diese Membran mit brillant Grisülblau sich anfärben lässt und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir Mikrostrukturen entfernen können, ohne dabei die restliche Netzhaut zu schädigen. Gerade bei einem Loch kommt am Schluss dann noch Gas ein, und wenn die Patienten sich dann in die entsprechende Lagerung begeben, sprich den Kopf eher nach unten neigen, steigt das Gas auf und verschließt dann dieses Loch hier. Nach ungefähr 2 bis 3 Tagen ist das Loch verschlossen und das Sehen im zentralen Bereich wieder in Ordnung. Sie haben das Bild zunächst davor gesehen, das ist der Augenhintergrund. Da gibt es ja noch eine Struktur, die ganz wichtig ist. Die haben wir auch vorher gut erklärt. Das sind nämlich ist der Sehnerv, wo die ganzen Nervenfasern zusammenkommen. Und der Sehnerv ist eine Struktur, die wir im Alltag öfteren quasi erzählt bekommen von Patienten, gar nicht wissen, dass es sich darum handelt. Nämlich, wenn jemand vom grünen Star, vom erhöhten Augendruck spricht. Weiter bitte. Normalerweise sieht der Sehnerv so aus. Sie sehen hier einen gut gefärbten, vitalen, rosarot gefärbten Ransaum. Das ist letztlich nichts anderes als die Dicke, die Anzahl der Nervenfasern. Wenn jemand einen erhöhten Augendruck hat, dann ist der Druck so hoch, dass die feinen Nervenfasern zugrunde gehen und das Loch in der Mitte hier, nächste Bild bitte, ja, nochmal zurück, die Öffnung hier, wenn Sie vergleichen mit hier, auf der rechten Seite ist deutlich größer, weil die Nervenfasern dort zugrunde gegangen sind. Die Folge ist, dass das Gesichtsfeld sich langsam von außen einschränkt. Und das ist die große Gefahr beim grünen Star. Er ist meistens nicht schmerzhaft. Der Schaden findet ständig statt. Und wenn der Patient zu uns kommt, dann ist es oft schon so, dass der Gesichtsfeldverfall so weit fortgeschritten ist, dass wir, und das ist das Problem, dass diese Nervenfasern sich nicht regenerieren. Das Auge ist ja letztlich nichts anderes als ein Teil des Gehirns. Auch das Gehirn, wenn wir einmal zu viel Alkohol getrunken haben oder andere schädigende Dinge passiert sind, regeneriert nicht mehr. Und auch so ist es letztlich, dass wir die einzige Chance noch haben, das, was vorhanden ist, an Sehnerven, an Nervenfasern zu erhalten. Ein letztes, und das ist ein sehr spannender Teil der Augenerkunde, wir haben eigentlich als einzige Mediziner die Chance, ohne ein Skalpell zu verwenden, uns die Gefäße von Patienten anzusehen. Und wenn Sie doch mal genauer hinsehen, dann ist doch dieses Gefäß hier im Vergleich zu diesem Gefäß deutlich verändert. Es hat sogenannte Arteriosklerose, Verkalkungen. Und Sie können sich auch vielleicht hier noch kleine Veränderungen, Sie können sich vorstellen, wenn die Gefäße im Auge so aussehen, dann ist die Sehschärfe möglicherweise nicht so dramatisch eingeschränkt, weil vielleicht nur die Versorgung von diesem Areal schlecht ist. Aber die Gefäße schauen meistens auch im Hirn so aus oder in den Herzkranzgefäßen. Und das Risiko dieser Patienten, dass sie einen Herzinfarkt bekommen, beziehungsweise Hirnschlag ist dementsprechend erhöht. Und wenn wir sowas sehen, dann müssen wir diese Patienten sofort zum Internisten transferieren, beziehungsweise vermitteln, dass der dort alle Dinge, die man heutzutage machen kann, Cholesterin einstellen, Blutdruck einstellen etc., um weitere schlimme Folgen zu verhindern. So, es war ein bisschen zur fachlichen Augenheilkunde, jetzt wird es ein bisschen spannender. Und ich freue mich auf deinen Beitrag, Christus. Ich kann es gerne umstellen. Sie sehen, das ist dann der Teil, den wir dann am Schluss noch kurz zeigen werden, wo wir dann gemeinsam Augen reparieren.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein. Nicht nur, weil es eine gute Gelegenheit ist, meinen Freund Sigi Priglinger zu besuchen, sondern auch in die Kulturhauptstadt Linz zu kommen. Und ich freue mich sehr über diese Einladung und möchte Ihnen ein bisschen was zeigen, was mich neben meiner medizinischen Tätigkeit auch interessiert. Und ich schicke Ihnen gleich voraus, ich bin kein Kunsthistoriker, ja, und auch kein Sinnesphysiologe, sondern ich bin Arzt und ich habe mich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt. Aber ob die Dinge, die ich Ihnen jetzt erzählen werde, ob ich Sie damit ein bisschen aufs Glatteis führen will, vielleicht in manchen Dingen, oder was denn wirklich als real anzunehmen ist, das müssen Sie auch ein bisschen mit selbst entscheiden. Aber ich denke, Sie werden ganz schnell merken, wo vielleicht manche Dinge eher Fiktion sind. Aber manche Dinge und viele Dinge, die ich Ihnen zeigen werde, sind sicherlich auch wissenschaftlich ganz klar nachgewiesen. Nur um Ihnen mal klarzumachen, welchen Stellenwert das Auge hat oder welchen Stellenwert die Sehkraft hat, die wir heute so selbstverständlich betrachten, mag Ihnen mal diese Analyse zeigen. Es gibt ja viele medizinische Verfahren, wie man heute quantifiziert und was weiß ich, was alles berechnet. Und ein Teil aus der medizinischen Qualitätssicherung ist die sogenannte Nutzwertmessung. Das heißt, wie viel Nutzen hat für den gesunden Menschen oder auch für den Kranken dann eben das Auge zum Beispiel als Organ. Ja? Und da werden die Patienten dann in Fragebogen sowas gefragt hier. Erstens, wie hoch schätzen Sie Ihre Restlebenserwartung ein? Ja? Und nehmen Sie an, es gäbe jetzt eine Technologie, die es Ihnen ermöglicht, beidseits eine normale Sehschärfe zu bekommen. Ja? Und dann die nächste Frage. Und das ist hart, aber so beschäftigen wir uns damit heute. Wie viele dieser Restlebensjahre würden Sie jetzt hergeben, maximal, damit Sie diese Technologie in Anspruch nehmen, die Ihnen dann wieder eine gute Sehschärfe bietet? Ja? Und dann gibt es daraus eine Berechnung und dann entstehen daraus Tabellen. Und dann ist natürlich klar, jemand, der gesund ist, wird überhaupt keine Lebensjahre weiter hergeben, ist ja klar, weil er hat ja keinen Leidensdruck und der findet sich dann in dieser Tabelle ganz hier oben. Er hat nämlich eine gute Sehschärfe und gibt deswegen nichts her, kommt deswegen auf diesen Wert 1,0. Ja? Und wenn Sie jetzt hier auf der linken Spalte mal vergleichen, die Sehschärfe nimmt hier im Laufe der Tabelle immer weiter ab. Das ist nur noch die Hälfte der normalen Sehschärfe. Da kann man gerade noch lesen, das hier ist eine massive Einschränkung, 10% Restsehvermögen, Fingerzählen, Lichtscheinwahrnehmung oder Blindheit. Und Sie vergleichen das mal, was andere Menschen, die jetzt keine Augenerkrankung haben, sondern irgendwelche internistischen Probleme, entsprechend angeben, dann sehen Sie, eine leichte Reduktion der Sehschärfe entspricht schon, wird als genauso schwerwiegend empfunden wie ein leichter Schlaganfall. Die Sehschärfe-Reduktion auf die Hälfte, auf 0,5, wird ungefähr gleichgesetzt mit einem mittelschweren Herzinfarkt. Fingerzählen, also deutliche Reduktion der Sehschärfe, wird gleichgesetzt mit Niereninsuffizienz und Dialysepflichtigkeit. Ja. Und kein Lichtschein mehr, also totale Erblindung, wird gleichgesetzt mit einem Schlaganfall, schweres neurologisches Defizit, also Bettlägerigkeit, sich nicht mehr bewegen können, solche Dinge. Also das mag unterstreichen, wie wichtig das Auge in unserem Alltag ist. Und eigentlich nehmen wir es dafür ziemlich selbstverständlich, dass wir ein gesundes Auge haben. Das hat Herr Priglinger schon mal ein bisschen jetzt beleuchtet und ich möchte es nur ganz kurz nochmal zusammenfassen in den Aspekten, die für mich jetzt für meine Ausführungen weiter wichtig sind. Das Auge, das Licht, alles was wir wahrnehmen, trifft auf die Augenoberfläche als ein relativ breiter Strahl, wenn Sie so wollen. Und dann gibt es Teile des Auges, vor allen Dingen die Hornhaut, aber auch die Linse, die dafür verantwortlich sind, dass es zu einer schönen punktförmigen Fokussierung auf den Punkt des schärfsten Sehens kommt. Das ist also die Grundvoraussetzung. Ja. Die Brechkraft der Vorderfläche des Auges ist besonders hoch, weil die Hornhaut eben Kontakt zur Luft hat. Luft hat einen ganz anderen Brechungsindex. Ja. Und die Linse, die im Auge drin ist, die ist ja von Wasser umgeben, hat damit eben nicht mehr so einen großen Anteil an Brechkraft. Und das ist auch zum Beispiel eine Beobachtung, die können Sie selber machen, wenn Sie tauchen und Sie machen unter Wasser das Auge auf, sehen Sie alle schlecht, weil dann eben die Hornhaut hier nicht mehr Kontakt zur Luft hat, sondern zum Wasser. Ja? Und Wasser hat eine ganz ähnliche Brechkraft wie die Hornhaut selbst und damit ist das Sehen schlecht. Und jetzt gibt es natürlich eine ganze Reihe von Dingen, mit denen man sich beschäftigen kann, die das Sehen im Laufe der Zeit beeinflussen. Und ich will einfach nur mal ein paar Gedankenspiele mit Ihnen machen. Altern. Altern hat an den Augen kann man an den Augen sehr gut nachvollziehen. Zum einen, was Herr Prieglinger schon gesagt hat, der graue Star, darauf gehe ich auch nochmal ein. Die Netzhaut, Sie müssen sich vorstellen, die ganze Sehleistung ist ein ungeheuer stoffwechselaktiver Prozess, den wir tagtäglich während der Wachzeit in Anspruch nehmen. Ja, da wird unglaublich viel Stoffwechsel produziert, da werden Produkte abgebaut, abgelagert in der Netzhaut, müssen abtransportiert werden und all diese Dinge müssen über eine gesamte Lebensspanne gut funktionieren und das tun sie natürlich nicht auf Dauer. Ja. Das heißt also, alle Augen unterliegen einer gewissen Altersveränderung, das kann dann zu leichten Sehverschlechterungen führen, es kann aber auch krankhaft zu sehr starken Sehverschlechterungen führen und es ist schon interessant, mal zu gucken, wenn man jetzt einen Künstler, wie zum Beispiel Tizian, ja, hier 1520 gemalt, 1570 gemalt, dazwischen liegen 50 Jahre und da fällt schon einiges auf. Einerseits ist die Farbigkeit nicht mehr so da, ja, und die Bilder werden etwas unschärfer, wie man hier erkennen kann. Ob das jetzt Augenerkrankungen sind oder nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber Sie müssen einfach mal, wenn Sie ins Museum gehen, diese Dinge unter diesem Aspekt sich mit anschauen. Ein ganz wichtiger Punkt, und das trifft uns alle, ist die Altersweitsichtigkeit. Das heißt, der Verlust der Anpassungsfähigkeit des Auges nahtlos von der Ferne in die Nähe überzugehen. Sie kennen das alle. Wer trägt eine Lesebrille von Ihnen? Heben Sie mal die Hand. Ja, wunderbar. Heute ist das also was ganz Selbstverständliches für uns, ja, aber das war ja nicht immer so. Die Lesebrille gibt es schon eine ganze Weile, ich zeige Ihnen das gleich, aber wenn Sie jetzt Künstler nehmen, die sehr, sehr alt geworden sind, ja, wie Rembrandt zum Beispiel, kann man sich schon fragen, hat der nicht Probleme mit der Presbyopie gehabt? Wahrscheinlich nicht, denn wenn Sie hier sehen, das ist eine Zeichnung von ihm, hier wird schon eine Nahbrille eingesetzt, das heißt zu Rembrandts Zeiten gab es das, dass man eben für die Nähe die Augen schon unterstützen konnte. Aber es gibt sicherlich Menschen vor der Erfindung der Lesebrille, die für bestimmte Tätigkeiten nicht in Frage kamen. Das waren vor allen Dingen die Weitsichtigen. In jungen Jahren kann man ja die Weitsichtigkeit noch durch diese Anpassung ausgleichen, aber gerade die Weitsichtigen sind die, die als Erste zur Lesebrille greifen müssen. Ja? Also jemand, der weitsichtig war, der kommt für bestimmte Tätigkeiten nicht in Frage. Goldschmied, sowas war sicherlich nicht möglich vor der Erfindung der Lesebrille oder alle Dinge, die im Nahbereich besondere Anforderungen erstellen. Ja? Und das hier ist jetzt zum Beispiel eine Darstellung. Das ist die erste Darstellung, die man kennt von einer Lesebrille aus dem 14. bis 15. Jahrhundert. Die können Sie hier in Treviso, in dem Kloster San Nicolo als Wandfresko besichtigen. Das heißt also, die Korrektur der Presbyopie, die gibt es schon relativ lange. Aber wir haben ja noch andere Fehlsichtigkeiten. Ja? Die Hornhautoberfläche ist nicht immer wirklich eine schöne Halbkugel, die in allen Schnitten schön gleichmäßig bricht und zu einer punktförmigen Abbildung führt. Es gibt viele Leute, die eine Hornhautverkrümmung haben. Und dann kommt es eben nicht mehr zu einer punktförmigen, sondern zu einer stabförmigen Abbildung. Ja? Und während man die Korrektur der Altersweitsichtigkeit schon lange kann, ist die Korrektur des Astigmatismus oder allein die Tatsache, dass man das als optisches Phänomen erkannt hat, so um 1800 erst festgestellt worden. Und 1824 gab es dann die erste Zylinderkorrektur als Brillenglas. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, jemand mit einem starken Astigmatismus, wie sieht der wohl die Welt? Ist es wirklich so, dass jemand mit einem starken Astigmatismus die Welt verzogen sieht? Ja? Und wenn man jetzt an verzogene Bilder denkt, dann fällt einem El Greco eigentlich gleich ein. Ja? Wenn Sie das hier sehen, alles in dieser Achse hier verzogen, hier auch nach oben verzogen und hier, ja, ich weiß nicht. Und es gibt tatsächlich medizinische Arbeiten, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigen. Ja? Kann man die Bilder von El Greco, wenn man sie jetzt mal durch eine Brillenkorrektur betrachtet, hier eine ganz leichte Zylinderkorrektur, das haben wir in vielen Brillen heutzutage, und wenn man dann die Bilder anschaut, dann schrumpfen die Personen plötzlich auf ein ganz anderes Maß. Ja? Das kann man hier zum Beispiel beim Bild noch mit diesem Kardinal, das vorher war der Apostel Paulus, ja? Hier jetzt dieser Kardinal, in ganz anderen körperlichen Dimensionen, wenn man eine Brille aufsetzt. Bei El Greco ist es sicherlich nicht so, ja, weil El Greco stark einen Einfluss hat von der byzantinischen Kunst. Und da war diese gestreckte Darstellung eigentlich ganz häufig so. Denken Sie an Ikonografien, an Ikonen, ja, die Hände bei Ikonen. Außerdem, und daran können Sie das dann doch erkennen, würde voraussetzen, wenn ein starker Asymmetrismus vorliegt, dass die Verzerrung wirklich nur in einer Achse erfolgt. Ja. Aber bei El Greco werden Sie sehen, es geht einmal nach oben, dann im selben Bild auch nicht nur vertikal, sondern auch horizontal. Also das ist mit einem optischen Abbildungsfehler nicht möglich. Auf die Myopie möchte ich gar nicht so eingehen. Ja. Also Kurzsichtigkeit, wenn man sie nicht korrigiert, macht ja ein vor allen Dingen erstmal sehr stark unscharfes Bild. Und wenn Sie an die Bilder der Impressionisten denken, da gibt es viele, die sehr verwaschen gemalt haben, aber es ist sicherlich nicht so, dass Renoir eine unterkorrigierte Kurzsichtigkeit hatte. Es gibt viele Dokumentationen und Publikationen auch zu diesem Themenbereich, und es ist eigentlich schon klar, dass die Impressionisten durchaus ihre Brillen aufgesetzt haben, wenn sie entsprechend malen wollten. Also das ist zum Beispiel jetzt ganz klar ein Stilmittel und keine unterkorrigierte zum Beispiel Kurzsichtigkeit. Wenn man jetzt mal weggeht von den rein Brechkraftfehlern, die das Auge bieten kann, möchte ich jetzt noch eingehen auf Netzhauterkrankungen. Und dieses Bild hat Herr Bricklinger schon gezeigt. Dieses Areal hier, ein ganz kleiner Ausschnitt unseres Augenhintergrundes, ungefähr im Durchmesser 1 Millimeter nur, ja, das ist das Areal, das wir zum Scharfsehen brauchen. Das ist die sogenannte Macula, die Fovea. In diesem kleinen Areal, und man kann als Verhältnis immer den Sehnerv nehmen, der Sehnerv hat auch einen Durchmesser von ungefähr 1,4 Millimeter, nur dass man die Größenbeziehungen mal kennt. Ja. Auf die ganze Netzhaut drumherum kann man im Grunde genommen verzichten. Nur das hier ist ganz, ganz wichtig, weil hier eine entsprechende Verteilung von Photorezeptoren ist, die verantwortlich sind für das Sehen bei Tag, Farbe und ein sehr, sehr hohes Auflösungsvermögen haben. Auflösungsvermögen ist sehr, sehr wichtig, weil es Ihnen ermöglicht, zwei Punkte gerade noch als getrennt wahrzunehmen. Ja? Wenn Sie von zwei Punkten, die getrennt voneinander sind, weggehen, dann werden Sie irgendwann feststellen, dass diese Punkte zu einem Punkt verschmelzen. Das heißt, Ihr Auflösungsvermögen reicht dann aus dieser Entfernung nicht mehr aus, um diese Punkte als getrennt zu erkennen. Ja? Es gibt nun eine ganze Reihe von Netzhauterkrankungen, die mit dem Alter einhergehen. Und Herr Bricklinger hat schon angedeutet, die altersbedingte Makuladegeneration zum Beispiel ist eine ganz, ganz wichtige Erkrankung, die uns auch in der Medizin sehr, sehr beschäftigt. Nicht nur vom Leidensdruck, auch von den Kosten mittlerweile. Es gibt eine ganze Reihe von so epidemiologischen Studien in verschiedenen Kollektiven, die eigentlich alle dasselbe zeigen, dass nämlich diese Erkrankung, wie der Name ja auch schon sagt, mit dem Alter eben häufiger wird. Auflösungsvermögen habe ich schon erwähnt. Also die Makula ist der Punkt des scharfen Sehens und der Farbwahrnehmung. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Künstler nehmen, der eine Makulaerkrankung hat, und Edgar Degas ist so ein Kandidat. Ja, wir wissen nicht, was er gehabt hat, weil die medizinischen Unterlagen leider nicht mehr existieren. Es gibt nur noch seine Brille oder seine Brillen. Ja. Da sieht man, er hat zum Teil die Gläser verdunkelt und nur durch so einen Schlitz durchgeschaut. Das machen die Eskimos ja auch, ja, um sich vor Lichteinfall zu schützen und keine sonnenbedingten Schäden der Horn- und Oberfläche zu bekommen. Und daraus lässt sich eigentlich schließen, dass er eine sehr starke Blendempfindlichkeit gehabt haben muss, und das deutet in eine genetische, deutet auf eine genetische Makulaerkrankung, eher als auf eine im Alter erworbene. Und er hat auch diese Makulaerkrankung schon relativ früh gehabt. Aber woran kann man denn erkennen hier in seinen Bildern, und das ist eher früh, mittel und spät gemalt, dass die Makula nicht mehr richtig funktioniert? Man kann sehr schön sehen, dass das Auflösungsvermögen nachlässt, weil die Schraffuren immer gröber werden, ja. Also das war etwas hier, was er nicht mehr richtig gut machen konnte, schraffieren. Diese Linien hier, die doch einen deutlichen Abstand haben für einen Augengesunden, die sind ihm als verschmolzen erschienen. Ja, er hat also nicht erkannt, dass er eigentlich viel zu grobe Schraffuren macht im Vergleich zu seinen Frühbildern, wenn man jetzt mal dasselbe Motiv betrachtet. Es gibt bei der Makuladegeneration ganz unterschiedliche Spielarten, trockene Formen, feuchte Formen. Wichtig ist, dass unter der Netzhaut Blutungen entstehen und dann eben diese zentrale Netzhaut, die wir so dringend brauchen, um einen guten Seheindruck zu haben, dadurch eben zerstört wird. Und altersbedingte Makuladegeneration ist in der Kunstszene gar nicht so selten. Ja? Das bekannteste Beispiel, das ich gefunden habe, ist Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe erfüllt zumindest mal ein wichtiges Kriterium für die Makuladegeneration. Sie ist wahnsinnig alt geworden. Ja. Sie hat viel in der Wüste gelebt. Man sagt ja, UV-Strahlung ist auch ein Risikofaktor für Makuladegeneration, ist nicht ganz bewiesen, aber der Hintergrund dafür, dass wir heute zum Beispiel spezielle Linsen verwenden mit entsprechenden Filtern. So könnte der Augenhintergrund von Georgia O'Keeffe ausgesehen haben. Hier ist der Sehnerv und hier eben diese massive Veränderung in der zentralen Netzhaut. Ja. Und wie macht sich das bemerkbar? Wenn man jetzt mal diese Marx-Szene betrachtet, beginnt sich in der Bildmitte, eben da, wo Sie hingucken, das ist, die Makula ist ja auch der Ort der Fixation. Also diese Veränderung wird Sie immer dahin verfolgen, wo Sie Ihren Blick hinrichten, also der Fixationspunkt. Ja. Und es wird immer weitergehen und irgendwann haben Sie in der Mitte nur noch einen großen schwarzen Fleck und die Umgebung bleibt Ihnen aber erhalten. Natürlich kann man mit sowas nicht mehr lesen, mit solchen Veränderungen, ja, ganz klar. Und für eine Künstlerin wie Georgia O'Keeffe ist sowas natürlich eine Katastrophe. Ja. Was hat sie gemacht? Sie konnte dann diese Blütenbilder eben nicht mehr malen und hat eigentlich in ihrer Spätphase nur noch diesen Gesichtsfeldausfall gemalt. Ja. Das sind dann Serien mit... Das hieß dann schwarzer Stein auf Sockel, glaube ich, dieses Bild. Also hier hat sie letzten Endes nur noch ihr vergrößertes zentrales Skotom, also den Ausfall ihres Blickfelds dargestellt. Ja, und das ging dann irgendwann so weit, dass sie die Malerei völlig aufgegeben hat und sich mit anderen Dingen beschäftigt hat, wozu man eben die Augen dann eigentlich nicht mehr so braucht. Zum Beispiel dann eben Töpferei. Ja, also sie ist ein ganz klares Beispiel dafür, wie ein Künstler seine eigentliche Berufung aufgrund einer Augenerkrankung nicht mehr verfolgen konnte. Nun gehen wir ein bisschen weiter nach hinten, nochmal in den Glaskörperraum. Der Glaskörperraum ist wichtig, weil er muss transparent bleiben, damit das Licht eben auch die Netzhaut erreichen kann. Und es gibt viele Situationen, in denen dieser Glaskörper nicht mehr transparent ist. Diabetiker zum Beispiel, die häufig in das Auge einbluten. Ja, das hier ist so ein Beispiel. Hier kann man vom Augenhintergrund nichts mehr erkennen. Hier vielleicht die Papille noch ganz leicht, aber Sie sehen hier alles rot durch eine Glaskörperblutung. Und es gibt einen Künstler, der hat sowas Ähnliches gehabt, Eduard Munch nämlich. Sie kennen ihn alle, der berühmte Schrei. Er hat eine Glaskörperblutung gehabt. Wir wissen nicht, was das die Ursache war letzten Endes, aber er hat sich mit diesem Thema sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt, weil er war ja eine psychisch auch recht komplexe Persönlichkeit und hat zum Beispiel hier eine Skizze gemacht, das ist ein Selbstporträt, er liegt im Bett, hält sein linkes Auge zu, das ist ja was man immer macht, um die Augen auch zu prüfen, ja. Und er blickt jetzt mit dem rechten Auge, in dem er diese Blutung hatte, und Sie sehen hier, was er dann gesehen hat, nämlich diese Trübung, die in dem Raum schwimmt, und er hat so Angst davor gehabt, im Grunde genommen sieht das aus wie ein Totenschädel, ja. Also für ihn ein ganz, ganz großes Problem, und es gibt unzählige Skizzen, in denen er im Verlauf die Veränderungen dieser Trübungen, die er im Auge hat, dokumentiert hat. Ja. Hier nochmal eine andere Zeichnung, hier wieder diese Trübung, die dann langsam die Gestalt eines Vogels annimmt. Ja. Also hier sieht man einen Hals mit Schnabel, ja, Flügel. Und das ist etwas, was er auch später dann beschrieben hat. Diese Trübung in Form des Vogels ist dann nie wieder weggegangen. Und er hat dann immer so in seinen Zeichnungen taucht dieser Vogel dann, diese Trübung immer wieder mit auf. Er hat eine ganz schlaue Entdeckung gemacht, um diesen Befund auch quantifizierbar irgendwie weiterzuverfolgen. Er hat nämlich ein Gitter sich gemalt, wie man das hier erkennen kann, so eine Art Koordinatensystem, und da hat er dann diese Trübungen eingezeichnet und eingemalt. Das ist etwas, was wir heute auch noch machen, das sogenannte Amsler-Netz. Ja, es wurde dann benannt nach einem Schweizer, der es zwar nach Munch erfunden hat, aber wer es publiziert, kriegt es auch zugeschrieben. Ja. Und das Amsler-Gitter ist etwas, was wir heute noch nehmen. Hier ist ein Gitter aufgemalt eben und der Patient guckt dann auf den Punkt und kann dann sagen, wo die Linien verzogen sind oder wo er Ausfälle im Blickfeld hat. Also eigentlich hat es Munch erfunden, nicht Amsler, aber wie auch immer. Medikamente sind auch ein Punkt, den man in dem Zusammenhang vielleicht mal ansprechen sollte. Medikamente können die Augen sehr, sehr stark beeinflussen. Ja, es gibt Chemotherapeutika, Antirheumatika, verschiedene Mittel, die wir einnehmen, in deren Rahmen man auch, wenn man die einnimmt, immer wieder zum Augenarzt gehen sollte, um zu gucken, ob nicht irgendwelche Pathologien entstehen, die dann zum Teil auch nicht mehr reversibel sind. Und eine extrem spekulative, aber wie ich finde, sehr interessante Geschichte ist das Sehen von Vincent van Gogh. Und wir wissen ja alle, dass Vincent van Gogh erstens kurz gelebt hat und auch psychisch enorme Probleme hatte. Und es ist sicher, dass er Digitales genommen hat. Ja? Er wurde damals wegen Epilepsie behandelt und das hat man damals mit Digitales gemacht. Und wenn Sie dann in der medizinischen Literatur nachschlagen oder ins Internet googeln, dann kann man eine ganze Reihe von Nebenwirkungen von Digitales finden. Übelkeit, Erbrechen, Verwirrtheitszustände, Halluzinationen, Halobildung und Gelbsehen. Halo beschreibt eine Art, ein Phänomen, dass man um Lichtquellen herum so ringförmige Strukturen erkennt. Das ist zum Beispiel etwas, was Glaukompatienten auch haben zum Teil, was man auch hat, wenn man zum Beispiel einen grauen Star entwickelt, solche Dinge. Ja. Und die Xanthopsie, also das Gelbsehen, ist auch eine ganz eine bekannte Nebenwirkung von Digitalis. Und es gibt viele Bilder von Vincent van Gogh, wo man den Eindruck gewinnen könnte, dass er durchaus eine Xanthopsie gehabt hat. Aber wie kam man überhaupt auf diese bisschen verrückte Idee, dass er mit Digitalis intoxikiert gewesen ist? Und der Ursprung dieser ganzen Theorien ist dieses Porträt. Wissen Sie warum? Was ist das für eine Pflanze? Das ist der Fingerhut. Ja? Das ist ein Porträt von Dr. Gachet, das war der Leibarzt von Vincent van Gogh, der hier mit einem etwas traurigen Blick eine Fingerhutpflanze in der Hand hält, also Fingerhut, und aus Fingerhut wird Digitalis gewonnen. Ja? Damals und auch heute. Und das war sozusagen der Ursprung dieser ganzen Theorien, die aber sicherlich nur wenig Wahrheitsgehalt haben. Ja? Ein ganz wichtiger Punkt, und damit schließe ich ab, weil das betrifft uns alle im Laufe des Lebens, und der graue Star ist eine ganz, ganz wichtige, fast schon gar nicht mehr Erkrankung, sondern Nebenwirkung, muss man praktisch sagen, weil es heute so gut behandelbar ist, ist die Krankengeschichte von Claude Monet, und die ist sehr, sehr spannend. Ja? Claude Monet, bekannter Impressionist, hat im Laufe seines Lebens dieses Haus gekauft und dann einen Garten drumherum konstruiert und entwickelt, gebaut und gestaltet. Und ein wesentlicher Teil dieses Gartens ist die japanische Brücke. Ja? Und um diese japanische Brücke herum riesige Seenlandschaften mit Seerosen. Und die Seerosen sind ja gerade in seinem Spätwerk ein ganz wichtiges Motiv. Nicht? Wenn Sie heute nach Paris gehen, in die Orangerie, dieses riesige Panoramabild der Seerosen. Das war etwas, was er in seinem Spätwerk gemalt hat, dieses große Panoramabild. Das hatte er versprochen als Schenkung. Aber er hatte dann große Probleme im Laufe der Zeit, denn er entwickelte einen doch ziemlich heftigen grauen Star. So kann das ausgesehen haben. Ja, die Trübung der Linse, vor allen Dingen eine Gelbfärbung der Linse, und diese Farbveränderung und diese zunehmende Dichte der Linse führt zu den schon erwähnten Streulichteffekten. Aber es gibt auch ein anderes Phänomen. Durch diese Gelbverfärbung wird niederfrequentes Licht geblockt. Ja, also Sie kriegen eine Blausehschwäche. Das ist die japanische Brücke, gemalt mit 49 Jahren. Das ist die japanische Brücke mit 75 Jahren. Und das ist die japanische Brücke, gemalt mit 78 Jahren. Dasselbe Motiv. Und Monet war über diese Einschränkung seiner Sehfähigkeit extrem schockiert. Ja. Also es ging so weit, dass er die Bilder aus dieser Schaffensperiode wieder verbrannt hat, zerschnitten hat. Er hat auf seiner Palette angefangen, die Farben in einer ihm bekannten, aus früheren Jahren bekannten Reihenfolge aufzubringen, um zu wissen, welche Farbtöne er verwendet, weil er konnte sie nicht mehr sehen. Ja. Und es ging dann sogar so weit, dass er gesagt hat, er könne dieses große Panoramabild, das wir in der Orangerie heute bewundern können, nicht fertig machen. Er hört auf zu arbeiten. Und der damalige Staatspräsident Clemenceau, das war ein guter Freund von Monet, hat ihn dann gedrängt, sich doch einer Kataraktoperation unterziehen zu lassen. Heute sagen wir Kataraktoperation, ambulant, gehe ich nach Hause, erledigt, am nächsten Tag sehe ich gut, Brille in 3 Wochen, Wiedersehen. Damals war die graue Star-Operation ein unglaublicher Akt. Ja? Gehen wir mal ganz kurz in die Geschichte. Im Mittelalter hat man den grauen Star eigentlich gar nicht richtig operiert, sondern hat mit einer Nadel hineingestochen und die getrübte Linse einfach ins Auge gedrückt, damit die optische Achse wieder klar wird. Ja? Das hat ein großes Problem gegeben, weil diese Linse, die im Auge schwimmt, irgendwann einen starken Reizzustand im Auge macht. Die Leute haben Entzündungen bekommen und überhaupt schmerzhaft und sehr unangenehm. Bis in die 70er Jahre hat man am Auge einen großen 180-Grad-Schnitt gemacht, die Hornhaut umgeklappt, die Linse mit einem Kältestab angefroren und komplett rausgezogen und dann die Hornhaut wieder vernäht. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, das war 1976, glaube ich, sind diese Bilder hier entstanden. Das heißt, die Menschen aus der damaligen Zeit bis in die 70er Jahre hinein und davor natürlich hatten ein großes Problem nach der grauen Star-Operation. Sie hatten keine Linse mehr. Und die Augenlinse macht 13 bis 16 Dioptrien der Brechkraft aus. Das heißt, Sie müssen diese Brechkraftverlust ausgleichen durch eine Brille mit plus 16 Dioptrien. Das sieht dann so aus. Das sind riesige Lupen im Grunde genommen vor dem Auge, ja, mit Vierfachvergrößerung. Schaut, ästhetisch ist es kein Gewinn, ja, kann man so nicht sagen. Das sind die sogenannten Starbrillen. Gibt es heute eigentlich nur noch in der dritten Welt und selbst auch da eigentlich schon nicht mehr so richtig. Die Entwicklung der Kunstlinse, das, was wir heute so selbstverständlich in Anspruch nehmen, das war in den 50er Jahren. Da hat Harold Ridley, hier ein Engländer, die ersten Prototypen von solchen Kunststofflinsen verwendet. Das ist keine Ridley-Linse, das ist noch gar nicht so alt. Also so sehen diese Linsen heute aus. Und er wurde dafür dann auch kurz vor seinem Tod zum Ritter geschlagen. Wie man hier sehen kann, eine bisschen steife Veranstaltung, aber... So sieht das heute aus, das hat der Brieglinger schon angesprochen. Ja, wir haben heute Linsen in jeglicher Spielart, akkommodative Linsen, multifokale Linsen, torische Linsen, Linsen, die wir bei jungen Leuten einsetzen, um die Kurzsichtigkeit zu korrigieren. Die setzen wir auf die Iris auf, der Patient ist gar nicht kataraktoperiert. Wir können die Linsen, auch diese Bilder kennen Sie, durch kleinste Schnitte ins Auge einbringen, wie auch immer. Bei Monet war das alles nicht möglich, ja. Also Monet wurde nach konventioneller Art Katarakt operiert, die Linse wurde herausgenommen, er war dann aphag, er musste 10 Tage im Krankenhaus bleiben, er hat beide Augen verdeckt bekommen, das hat man auch noch lange bis in die 80er Jahre gemacht, einen beidseitigen Augenverband, weil man dachte, die Augenbewegung ist irgendwie schädlich fürs Auge und er war so ein schwer zu führender Patient, so unruhig, dass man ihn in dieser Zeit außen ans Bett gefesselt hat und mit Sandsäcken von der Seite stabilisiert hat, ja. 10 Tage, eine wirkliche Leidensphase für Monet, aber er hat ein Auge operieren lassen und konnte dann auch wieder weitermalen. Ja? Und er hat dann tatsächlich dieses gigantische Panoramabild vollendet. Aber er hatte ein Problem jetzt. Ein Auge operiert ohne Linse, das andere Auge mit grauem Star. Kein guter Zustand. Ja? Und vor allen Dingen, aus medizinischer Sicht heute sowieso eine Katastrophe, aber diese unterschiedlichen Brechkraftwerte in seiner Brille führen zu unterschiedlich großen Bildgrößen. Und dieser Unterschied ist so groß, dass das Gehirn das nicht zusammenbringt. Ja? Und jetzt dürfen Sie mal detektivisch sein. Was hat er dann gemacht, um dieses Problem zu umgehen? Hier ist seine Brille. Ja, er hat ein Auge zugeklebt. Das ist seine Originalbrille. Ja? Kann man sogar ausmessen. Die ist in Paris im Museum. Also er hat das nicht operierte Auge zugedeckt und lieber dann ein Starglas sozusagen verwendet. Und man kann sehen, das ist wie eine Lupe, ja. Plus 10 Dioptrien ist ziemlich stark, 2,5-fache Vergrößerung ungefähr. Und mit diesem Auge hat er dann im Wesentlichen weiter gemalt und er hat sich dann sogar einen Spaß gemacht, ja. Er hat dann wechselnd dasselbe Motiv mal mit dem nicht operierten, mal mit dem operierten Auge gemacht. Das ist das nicht operierte Auge und das ist das operierte Auge. Ja. Also, vielleicht, wenn Sie jetzt in Zukunft ins Museum gehen, gucken Sie mal ein bisschen genauer hin, machen sich Ihre Gedanken dazu, ob Sie vielleicht irgendwas erkennen können. Es gibt so viele Bereiche in diesem Themenkomplex. Wir haben nicht gesprochen über Farbsehstörungen. Ja? Führen Farbsehstörungen, immerhin 10% der Männer sind rot-grün schwach. Führt das irgendwie dazu, dass es im Bild Veränderungen gibt? Ja, gibt es schon, aber darüber reden wir heute nicht mehr. Aber vielleicht denken Sie dran, das Auge ist, wie schon anfangs gesagt, der Spiegel zur Seele, aber es ist vor allen Dingen unser wichtigster Kontakt, um Kontakt mit der Umwelt zu bekommen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich denke, jetzt ist vielleicht doch Zeitpunkt für ein oder zwei Fragen aus dem Publikum, oder?
Gerne, bitte.
Ja, gleich zum grauen Star. Gibt es die Möglichkeit, dass sich hier etwas verändert? Das heißt, dass man einmal gut sieht und einmal schlecht sieht?
Das gibt es. Dieses Phänomen gibt es vor allen Dingen bei Patienten mit Diabetes. Weil zum Beispiel Diabetes der graue Star eine andere Ursache hat. Das ist dann ein osmotischer grauer Star, der dadurch bedingt ist, dass die Stoffwechsellage, ui, das ist aber jetzt wirklich grell, dass die Stoffwechsellage beim Diabetes eben schlecht ist und viele zuckerähnliche Moleküle kursieren sozusagen, die dann dazu führen, dass die Linse eintrübt. Und wenn Sie den Zucker dann gut einstellen, dann geht bei manchen Diabetikern in der Frühphase der grauen Starentwicklung der graue Star auch wieder weg. Das gibt es bei anderen Stoffwechselerkrankungen auch, zum Beispiel Galaktosämie, solche Dinge.
Gibt es noch etwas, was noch viel häufiger ist? Gibt es noch ganz was sehr Häufiges? Das ist, wenn es im Rahmen des grauen Stars wieder zu einer verstärkten Myopisierung, nennt man das, also wenn die Brechkraft der Linse wieder zunimmt, dann können die Menschen plötzlich wieder lesen. Das sind die Leute, die zunächst eine Lesebrille hatten und dann sagen, ich sehe jetzt eigentlich wieder viel besser, ich brauche keine Lesebrille mehr. Aber die Sehkraft, die sind auch zufrieden damit, aber die Sehkraft insgesamt, vor allem für die Ferne, wird immer schlechter und schlechter.
Manchmal geht's und manchmal kann ich fast nichts erkennen.
Also es hängt sicherlich auch ein bisschen mit dem Tageslicht oder mit der Beleuchtung ab. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie eine starke Beleuchtung haben, wird Ihre Pupille eng. Ja? Und wenn Sie das Glück haben, dass im Rahmen Ihres grauen Stars die optische Achse noch relativ frei ist, haben Sie dann in der Situation weniger Probleme. Wenn Sie zum Beispiel abends Auto fahren und die Pupille ist weit, ja, dann gibt es Trübungen zum Beispiel im Randbereich der Linse, die dann frei sind. Und wenn das Licht auf diese Trübungen fällt, dann sind sie vermehrt geblendet zum Beispiel. Ja? Also es hängt auch davon ab, wo die Trübung in der Augenlinse letzten Endes sitzt.
Ja, ich bin insofern betroffen, als ich seit meiner frühesten Kindheit sehr hochgradig kurzsichtig bin, Kontaktlinsentrager und 18 Dioptrien habe. Und im Laufe der Jahre hat sich jetzt also keine altersbedingte Makuladegeneration, sondern eine myope Degeneration gebildet, also auch so eine Makuladegeneration, die jetzt auch operiert werden soll. Und bei mir ist eben das Bild so, dass ich wie, also ich nenne das immer, das ist wie wenn so Amöben im Bild mitlaufen. Ja? Also so große Flecken, die sich zum Teil auch bewegen, aber es sind keine Fäden, sondern es sind wie wenn man schmutziges Wasser auf eine Scheibe spritzt und daneben dann eben auch noch Verzerrungen und ganz starke Blendungen im Bild, also so, dass ich beim Lesen so eine Prismenbrille mit dunkler Färbung tragen muss. Und was ich aber trotzdem faszinierend finde, ist, dass wie lange es dauert, bis man das überhaupt als Störung wahrnimmt, weil wie ich das erste Mal wahrgenommen habe, war bereits nur noch eine Sehfähigkeit von 20% da. Ja. Ja. Und bis dahin hatte ich noch das Gefühl, ich sehe gut, ja, und bin auch Auto gefahren und alles. Ja. Und ich denke mir, ich finde es irgendwie faszinierend, wie stark wir uns unsere Bilder konstruieren. Mir fällt das so stark auf, ich bin Lehrerin und unterrichte unter anderem Deutsch. Ich habe halt jetzt die für die Schüler wahrscheinlich sehr freudige Fähigkeit, mir die Wörter richtig zu lesen, die sie falsch schreiben. Aber mir selbst fällt es nur dann auf, wenn ich einen Text dann schon zum 5. oder 7. Mal sehe, weil ich dann plötzlich wieder irgendwo einen Fehler sehe. Und das war früher nie. Also ich habe immer Fehler gesehen und jetzt sehe ich sie nicht mehr. Sondern ich habe halt die Fähigkeit, mir die Worte richtig zu stellen, mit der Brille und mit allem, was ich halt als Sehbehilfe hernehme. Nur es wird halt immer anstrengender auch. Ja.
Also das, was Sie beschreiben, zeigt eigentlich sehr, sehr schön, dass Sehen eben nicht nur Sehschärfe ist, sondern zum Seheindruck gehören ganz, ganz viele andere Dinge. Da gehört Bewegung, Kontrast, lauter solche Dinge gehören dazu. Ja? Und das Auge an sich ist ja auch insofern von der Konstruktion her faszinierend. Wir haben 150 Millionen Fotorezeptoren ungefähr im Auge. Nur 1 Million Zellen leiten aber die Information, die diese Fotorezeptoren haben, zum Hirn. Das heißt, es ist schon auf der Ebene der Netzhaut eine, wenn Sie so wollen, Summierung oder so, ja, dieser ganzen Lichtempfindung. Das heißt, das Auge muss man auch als Fort, ist ja ein Teil des Gehirns, nur nach vorne gestreckt, wenn man so will. Ja. Also es gibt auch höhere Leistungen, die über das hinausgehen, was wir als Sehschärfe messen. Und das ist ein Grund wahrscheinlich dafür, dass man, wenn man auch eine reduzierte Sehschärfe hat, viele Dinge noch gut machen kann, weil es kommt ja auch die Erfahrung dazu. Ja. Das ist bei so Künstlern ja auch so. Ja? Zum Beispiel ein Mensch, der im Laufe der Zeit das Kontrastsehen verliert, der weiß ja, wie es vorher war. Ja? Jemand, der einen grauen Star entwickelt und nicht mehr so gut blau sieht, da dürfen Sie nicht erwarten, dass der keinen Blauton mehr verwendet, wenn er malt. Der weiß ja ganz genau, ich sehe ja erstens auf der Tube, dass da Blau drinnen ist. Ja? Und Sie können höchstens daran erkennen, dass das Blau viel, zu viel verwendet, ja? Weil er es eben nicht mehr richtig erkennen kann. Also die Dosierung passt da nicht mehr so richtig. Aber das, was Sie beschreiben, geht eben auch in diese Richtung. Ja? Es ist eben nicht nur die Sehschärfe. Und weil Sie gesagt haben, Sie haben es so spät bemerkt, man macht ganz oft die Erfahrung im Kontakt mit Patienten, dass die Sehschärfe von 40%, das ist so ein bisschen die magische Grenze, weil darunter kann man nicht mehr lesen. Ja? Und da ist ein Bereich, wo die Leute in ihrer Lebensqualität sehr stark eingeschränkt sind und dann merkt man das. Ja. Gehen Sie dann ganz nah ran eigentlich oder machen Sie es mit Brille oder Lesehilfe, Lupe oder sowas?
Es kommt. Es ist ganz interessant, es kommt immer darauf an, wie schnell die Veränderung eintritt. Dramatische Dinge wie eine Netzhautablösung oder eine Einblutung beim Diabetiker oder bei einer Makuladegeneration, das merkt der Patient sofort. Aber wenn das ganz langsam kontinuierlich fortschreitet, dann kann sich das Auge und möglicherweise auch andere Sinne adaptieren und dann gelingt es auch, noch längere Zeit lesen, unter Anführungsstrichen, zu können. Das Ganze ist ein bisschen, wir definieren es ein bisschen in der Augenerkunde, wir haben bestimmte Abstände, wo bestimmte Größen gesehen werden können. Und wenn wir von Sehschärfe sprechen, dann ist das eben festgelegt und gerade zum Beispiel was das Autofahren betrifft, muss der Patient einen bestimmten Buchstaben mit einer bestimmten Größe, also einer bestimmten Distanz sehen können, um noch sicher unterwegs zu sein. Und jemand, der ganz langsam eine Sehschärfenverschlechterung wahrnimmt, dem wird es gar nicht bewusst, dass es irgendwann mal eine Grenze gibt, solange er sich selbst noch wohlfühlt, weil er hat es ja nicht anders mehr kennengelernt, er hat es so gelernt, so damit umzugehen.
Ein Punkt ist auch in dem Zusammenhang noch wichtig, wir verlassen uns immer auf die Sehschärfe, ja, weil wir denken, das ist so schön quantifizierbar, das kann man schön messen und der Patient liest da flott die Zahlen und so, toll, aber man kann auch mit einer Sehschärfe von 1,0 nach dem Gesetz blind sein. Ja.
Weil, also 100%.
Ja, 100% ist also 100%, ja. Das einfach, wenn zum Beispiel das Gesichtsfeld fehlt. Ja, Retinitis pigmentosa-Patienten zum Beispiel, die eine Einschränkung des Gesichtsfelds von außen haben, die lesen ihnen wunderbar die Zahlen vor, aber die sehen sonst gar nichts mehr, ja? Weil die von außen überhaupt nichts mehr wahrnehmen können. Also Sehschärfenreduzierung ist nicht alles. Es kommt auch noch Blickfeld dazu, Gesichtsfeld und gerade Gesichtsfeld, zum Beispiel zentrales Gesichtsfeld, ist fürs Lesen auch extrem wichtig. Da brauchen Sie mindestens 4 Grad. Wenn Sie einen Gesichtsfeldschaden haben, der in die Netzhautmitte kommt, in die Makula kommt, dann können Sie erstens anatomisch kann das alles sehr schön ausschauen, ja, aber lesen geht dann nicht, weil sie das Gesichtsfeld brauchen, um ihre Sakkaden machen zu können. Wenn das nicht mehr geht, dann rutschen sie immer aus der Zeile. Ja. Also das ist zum Beispiel was, wenn man an Glaukompatienten denkt, was du gezeigt hast, die Bilder mit dem Gesichtsfeld, das erstmal außen und dann irgendwann macht es den kleinen Zug in die Mitte, dann in dem Moment ist es dann zum Beispiel schlecht. Ja. Also es kommt auch dazu, dass man Blickfeld und Sehschärfe.
Wir driften jetzt gerade sehr ab in den medizinischen Beratungsbereich. Ja. Dr. Heidogl und ich stehen dann gern zur Verfügung. Sie können gerne zu uns kommen. Ich würde ganz gerne noch, gibt es denn Fragen zu dem Vortrag, zu dem wunderschönen Vortrag von Herrn Heidogl?
Ich hätte eine Frage.
Gerne.
Ja. Und zwar in der Vorbereitung auf diesen Vortrag ist mir eingefallen, es gibt einen Fotografen, einen französischen Fotografen, der blind ist. Der war nicht immer ganz blind, er hat ein bisschen gesehen, aber ist im Laufe seines Lebens und er ist mittlerweile sehr alt, erblindet. Und beim Zusammentreffen mit ihm kam natürlich die Frage, erstens, wie können Sie fotografieren und wie gehen Sie an Ihre Objekte und Themen heran? Und er hat dann gesagt, finde ich es ganz, ganz wichtig, das Zusammenspiel der verschiedensten Sinnesorgane. Und beim Durchlesen heute auch in der Veranstaltung bei der Ankündigung steht, das Auge ist das wichtigste Sinnesorgan. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen, durch den Verlust meines Augenlichts werden andere Sinnesorgane immer wichtiger. Bei der konkreten Frage, wie er denn mit Situationen umgeht, sagte er, spürt, wenn eine Frau in den Raum kommt, anhand der Bewegungen, wie schnell sie geht, also es hört ihm alles, wie schnell sie geht, wie sie sich hinsetzt und positioniert, welche Schuhe sie trägt, ob die Frau sich selbst als schön erachtet oder nicht. Ja. Und er fotografiert solche Situationen anhand des Hörens und lässt sich danach die Bilder beschreiben von vielen verschiedenen Menschen. Sprich, ich möchte darauf hinaus, das wichtigste Sinnesorgan ist es für uns wahrscheinlich, weil es dasjenige ist, mit dem wir die Welt in erster Linie aufnehmen. Andererseits gibt es bei Linz 09 zum Beispiel auch das Thema des Hörens, also die Hörstatt, und wo eben gesagt wird, das Ohr entwickelt sich ab dem 50. Tag der Befruchtung. Das heißt, wir hören ab dem 50. Tag, nicht entwickelt sich, sondern wir hören im Mutterleib ab dem 50. Tag und wir sind ständig dem Hören ausgesetzt. Das Auge kann man schließen, wenn man es nicht will. Und ich wollte noch ganz kurz ein Zitat anbringen. Das Auge führt den Menschen in die Welt, das Ohr führt die Welt in den Menschen ein. Und ich denke mir eben genau diese Wechselwirkung von den Sinnesorganen, und das war auch meine Frage, wie inwiefern betrifft das die Künstlerinnen und Künstler, wie kann man das beschreiben oder wie nehmen Sie das auch wahr im Umgang mit Patientinnen und Patienten?
Also zum einen ist es natürlich so, dass ein Mensch, der in seiner Tätigkeit, in seiner Berufsausübung, wie auch immer, auf die Augen sehr stark angewiesen war und einen Sehverlust erleidet, aus welcher Ursache auch immer, damit große Probleme hat, nicht? Weil diese Fähigkeit, dass man den Verlust der Sehschärfe dann durch andere Sinne oder dass man seine anderen Sinne dann so schärft, dass man das zumindest ansatzweise ausgleichen kann, dem sind, glaube ich, Grenzen gesetzt, vor allen Dingen dann im Alter. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was man mit den Makuladegenerationspatienten, das ist eine Alterserkrankung, ganz häufig hat. Es gibt ja auch Hilfsmittel, wie man zum Beispiel mit eine stark reduzierte Sehschärfe wieder noch ein bisschen besser mobilisieren kann. Also es erfordert erstens die Fähigkeit und dann noch die Bereitschaft. Aber ich habe einen Patienten mal gehabt, einen Maler, der hat eine Makuladegeneration dann entwickelt, der hat dann aufgehört einfach. Ja. Also es gibt nicht viele Leute, glaube ich, die dann wirklich so umsatteln können wie Georgia O'Keeffe, die dann halt getöpfert hat. Ja. Aber was Sie auch gesagt haben, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir sind eine sehr, sehr stark visuell geprägte Gesellschaft. Ja. Und wenn man jetzt an blinde Kinder zum Beispiel denkt, allein das Lernen der Blindenschrift, das geht ja nur noch über taktile Dinge, also diese Punkte wahrnehmen zu können, damit mit der Umwelt zu kommunizieren. Und es ist unglaublich faszinierend, was gerade so junge, blinde Menschen alles machen, ja, und wie sie sich orientieren. Und blind heißt ja auch nicht, das ist auch ein Gedankenfehler, den man oft macht, blind heißt nicht, dass alles schwarz ist. Ja. Blindheit ist oft einfach auch starkes Verschwommen oder kleiner Bildausschnitt oder solche Dinge. Also es ist nicht, die Welt ist nicht dunkel, aber nicht bei allen zumindest, sodass man dieses Defizit vielleicht dann doch auch noch ein bisschen ausgleichen kann. Spielt das auch eine Rolle? Ich weiß nicht, ob der Fotograf, den Sie jetzt beschreiben, ob der wirklich blind in dem Sinne ist, dass er überhaupt keine Lichtscheinwahrnehmung mehr hat. Aber vielleicht hat er noch die Fähigkeit, eben erstens diese Sinne zu schärfen und gleichzeitig nimmt er doch noch irgendetwas wahr, also Lichtveränderungen oder solche Dinge, kann man sich durchaus vorstellen. Ja. Aber es ist sicherlich richtig, man darf sich natürlich nicht nur aufs Auge beschränken, aber das ist halt in meinem Beruf so.
Ja, vielen Dank. Gibt es dazu noch Fragen?
Ja. Ja, ich wollte fragen, ob Sie das Thema Ihres Vortrags auch veröffentlicht haben, eventuell auch in Buchform, und ob Sie das noch vorhaben. Und wenn ja, wo man das nachlesen kann oder erwerben kann. Also und das Zweite wäre, ob Sie auch ein Beispiel eines zeitgenössischen bildnerischen Künstlers haben.
Nein. Weil zeitgenössisch, weiß ich nicht. Erstens kann ich mir vorstellen, warum das so ist. Vielleicht liegt es darin, dass Sie das nicht gerne zugeben. Ja? Oder dass es vielleicht merken es viele auch gar nicht. Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, es gab mal eine Studie von einem Franzosen, der hat in der Kunstakademie in Paris Farbsinnuntersuchungen gemacht bei den Studenten. Ja. Und da kam raus, ja, wenn man sich überlegt, was ich gesagt habe, 10% der Männer haben eine Rot-Grün-Schwäche. Das ist ganz erstaunlich gewesen, was der da alles gefunden hat. Aber trotzdem waren es tolle Kunstobjekte und Bilder, die da entstanden sind. Ja. Also es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, nur weil einer jetzt entsättigte Farbtöne nimmt, Rot-Grün, ob er da jetzt wirklich eine Rot-Grün-Schwäche hat zum Beispiel oder so. Also es ist sehr, sehr schwer nachzuweisen. Sie müssten dann schon jemanden haben, der sagt, okay, ich bin farbenblind und jetzt untersuchen wir mal, wie das in meinem Werk ist. Aber wer macht das? Ja, keiner. Also man kann nur das ganz konkret nachvollziehen an den Fällen, an denen die Krankengeschichte wirklich gut dokumentiert ist. Da gibt es einige. Es gibt zum Beispiel einen französischen Künstler, der nicht so ganz bekannt ist. Ich kannte ihn nicht so sehr. Charles Merion, der hat ganz tolle Grafiken gemacht, Radierungen und solche Dinge. Bewusst aber dieses Sujet gewählt, weil er farbenblind war. Der konnte nicht anders, wenn man so will. Es gibt zum Beispiel auch die Geschichte, ob Turner farbenblind war, weil der immer so gelb-bräunliche Seenlandschaften, solche Sachen gemalt hat. Also das Blau einfach nicht mehr so wahrgenommen hat. Ja.
Publikation.
Publiziert habe ich das einmal in einer Zeitung für praktische Augenheilkunde. Die ist zum Fruste eines Wissenschaftlers nicht in der Medline abrufbar, aber ich kann sie Ihnen gerne schicken, wenn Sie wollen.
Da gibt es noch eine Frage im Publikum.
Ich kenne das gegenteilige Beispiel eines Malers, eines Oberösterreichers, der, ich weiß leider nicht die Art seiner Augenerkrankung, aber er war nur mehr fähig, mit starken Lupen einen Ausschnitt von etwa 4x4 Zentimetern zu sehen, hat aber Bilder etwa 65, 70 gemalt und wurde dann in Wien vom Professor Gnad, glaube ich, operiert und war dann fähig, nach, ich weiß nicht, 10 oder noch mehr Jahren erstmals seine Bilder in ihrer Gesamtheit zu sehen.
Und haben sie ihm noch gefallen?
Und sie haben ihm gefallen und man wäre auch vorher nie darauf gekommen, dass dieser Mensch, ich nehme an, einige im Saal kennen den Professor Fischlamer, dass der also wirklich nur einen winzig kleinen Teil seiner Bilder tatsächlich sehen kann. Und ich habe es nie verstanden, kann man das speichern, was man oben links gemalt hat, und dann unten rechts das Bild zu einem Ganzen zu ergänzen. Aber das, glaube ich, können wir jetzt nicht lösen, wenn wir nicht wissen, welche Art.
Aber es durchzieht sich durch diese ganzen Biografien schon so, dass wenn man eine Augenerkrankung zum Beispiel hat, die erst später kommt, ja, man baut ja eine unglaubliche Erfahrung auf, man weiß, wie die Farbtöne gesetzt werden, man weiß, welche Kontraste man wählen muss und solche Dinge. Und um die Komplexität von so einem Bildaufbau wirklich hinzubekommen. Ja? Und Einschränkungen, die dann dazukommen, kann man ganz oft kompensieren, indem man sich an bestimmte Schemata dann einfach hält, ja? Wie es der Monet ja gemacht hat.
Es ist vielleicht auch irgendwie schwierig zu erklären, welche Erkrankung das gewesen sein kann. Weil letztlich eine Erkrankung, wo er tatsächlich nur noch einen kleinen Bereich sehen konnte und den Rest überhaupt nicht mehr, diese Erkrankung gibt es nicht, dass man die operieren könnte. Das heißt, im Moment, es war wahrscheinlich so, dass er letztlich einen zentralen Bereich gut gesehen hat, sehr scharf gesehen hat, einen kleinen Bereich, und das andere doch irgendwie verschwommen wahrgenommen hat und sowas wie möglich größere Bilder zu malen. Ich weiß auch, dass der Professor Gnad ja unter Anführungsstrichen nur Katarakte operiert vor allem, und also kann es letztlich nur eine starke Linsentrübung gewesen sein, wo die optische Achse noch frei war. Und das Umfeld konnte er zwar wahrnehmen, mit den ganzen Wahrnehmungsstörungen, also mit dem schlechten Farbensehen, aber das hat ihm auf jeden Fall ermöglicht, größere Bilder noch zu malen. Sollen wir langsam zum dritten Teil übergehen? Wir haben jetzt die Möglichkeit, für uns zumindest das wichtigste Organ des Menschen, aber nicht nur mit Hilfe der Augen, unsere Augen näher kennenzulernen, besser kennenzulernen. Es gibt drei Möglichkeiten. Für diejenigen, die ein bisschen Angst davor haben, vom Sezieren, vor einem Schweineauge, hätten wir zwei große Modelle mitgebracht. Sie können also auch taktil hier die Augen erfassen. Die wird man dann durchgehen. Dann würden wir über dieses Mikroskop projiziert an die Leinwand ein Auge sezieren. Ich darf Ihnen ganz kurz vorher noch präsentieren, was wir da genau machen werden. Könnte man nochmal das starten? Und für diejenigen, die ganz keen sind, also die ganz genau wissen wollen und selbst mit eigenen Händen einmal so ein Auge schneiden wollen, hätten wir hinten 3-4 Mikroskope aufgebaut, da können Sie selbst nochmal ein Schweineauge zerlegen. Wir würden Ihnen das aber ganz gerne vorher zeigen, wie Sie es am besten machen, um möglichst viel sehen zu können. Dr. Harry Togl wird operieren und ich werde es Ihnen nochmal zeigen, was er machen wird. Okay, also...
Also es sind Operationen der gröberen Art, gell? Wir machen das normalerweise.
Versuchen es normalerweise anders.
Wo machen wir das da hinten?
Können wir, ich würde ganz gern vorher nochmal, bevor wir sezieren, diese drei letzten Bilder zeigen von der Präsentation. Wir müssen nochmal umschauen. Also, okay. Also, ich glaube, es ist jedem klar, das ist ein Querschnitt durch ein Auge. Wir haben wieder hier die Hornhaut, die Regenbogenhaut, die Linse und der große Bereich ist der Glaskörperraum und hier hinten die Netzhaut und dort der Sehnerv. Das Auge ist in zwei Kammern eingeteilt, in eine schmale Vorderkammer und eine hintere größere Hinterkammer. Mal kurz draufdrücken auf dem Computer, was wir jetzt machen werden ist, um möglichst viel wahrnehmen, sehen zu können. Wir werden einmal hier direkt hinter der Linse durchschneiden und dann das Auge aufklappen. Nochmal draufdrücken bitte. Also wir haben dann ein gekapptes Auge, wo wir von hinten die Linse sehen können. Nochmal draufdrücken bitte. Das ist die Ansicht, dann gleich nochmal drauf. Und das Ganze wird dann so aussehen. Es ist also jetzt die Ansicht von hinten. Sie sehen hier eine eingetrübte Linse. Wir haben es ja gelernt, die Linse wird, nachdem sie gelblich geworden ist, bräunlich am Schluss weiß. Das, was Sie dann hier so radiär sehen können, sind die Zonenfasern und die Zotten. Das ist der Bereich, der Ziliarkörper, der Bereich, der verantwortlich ist für die Kammerwasserproduktion. Also dafür verantwortlich ist, dass das Auge nicht kollabiert. Und dann geht es langsam hier über in die sogenannte Pars plana, jener Bereich, wo wir noch keine Netzhaut haben, keine Gefäße, wo wir in der Operation eingehen können. Ich glaube, wir werden jetzt das vielleicht als erstes gleich mal darstellen oder wir gehen die Präsentation durch, dann ist das Ende, müssen wir die mal umschalten. Nochmal draufdrücken. Also Linse, Ziliarkörperzotten, die Rückfläche von der Regenbogenhaut, das wird als Ora serrata bezeichnet und hier ganz peripher Nummer 5 ist die Netzhaut. Nochmal. Dann wollen wir ja noch mehr sehen. Dann können wir die Linse luxieren, entfernen, also die wird entfernt und dann kann man von hinten auf die Regenbogenhaut sehen und ganz vorne die Rückfläche der Hornhaut betrachten. Nächstes, letztes Tier. Und am Schluss kippen wir dann den zweiten Teil und schauen uns nochmal von oben. Der Glaskörper ist ja durchsichtig, da können wir dann wunderbar auf die Netzhaut sehen. Sehr leicht zu erkennen wird der Sehnerv sein, die Gefäße. Und ungefähr 3 bis 5 mm vom Sehnerv entfernt ist ein Bereich, der etwas dunkler ist. Dort ist nämlich auch verstärkt Pigment. Das ist dann die Makula und der zentrale Bereich, der das eingesenkt ist, ist aber dann hier nicht mehr zu erkennen, ist die Fovea. Das ist der Bereich, mit dem wir scharf sehen können. Bitte sehr, Herr Chirurg. Umschalten?
Wo ist denn das Bild? Hier oder wo? Na, danke.
Jetzt kommt es.
Hast du es? Ah ja. Also, was man jetzt, finde ich, am Anfang nochmal schnell sagen sollte. Jetzt schaut das Auge auch so groß aus, wenn man einen Menschen von vorne anschaut, aber immer keine so richtige Vorstellung, wie groß ein Auge ja wirklich ist. Gell? Also von der Hornhaut, das sieht man jetzt hier ganz gut, die Hornhaut ist ein bisschen eingetrübt bei diesem Auge. Von der Hornhaut, vom Hornhautscheitel, also wenn man es von der Seite anschaut, von Hornhaut bis nach hinten, Augenrückwand sind es ungefähr 2,5 cm. Ja? Das wäre ein normal großes Auge ungefähr. Kurzsichtige Augen sind größer, weitsichtige Augen sind kleiner. Und das Licht trifft eben hier vorne in das Zentrum der Hornhaut, dann durch die Augenkammer auf die Linse und dann auf die Netzhaut. Und jetzt schaue ich mal, ob ich das mit dem Instrument hier zerschneiden kann.
Also Sie werden sich wundern, warum ist das, ist die Hornhaut hier oval? Das ist bei allen Schweinen so. Wenn das bei einem Menschen der Fall ist, dann leidet er an einer Augenerkrankung. Deswegen also gibt es eigentlich nicht wirklich eine querovale Hornhaut. Es gibt Erkrankungen, wo die Hornhaut größer ist im Durchschnitt oder kleiner, aber queroval sollte diese Veränderung finden wir nicht. So, das ist jetzt der Schnitt im Bereich des sogenannten Pars plana. Das sollten wir jetzt ein bisschen weiter hinten. Skalpell schneidet nicht gut, wenn man neu ist. Ja. Ist das ein neues? Aha, okay. Was sehen wir? Also diese galeerteartigen Dinge. Das, was jetzt gleich galeertig aus dem Auge quellen wird, ist der Glaskörper. Der ist bei jüngeren Menschen, auch natürlich sind, also beziehungsweise bei Tieren, die ja alle nicht wirklich alt werden, bei uns zumindest, im Schlachthof, noch sehr kompakt. Bei älteren Patienten würde jetzt quasi der Glaskörper ich versuche mich da jetzt ein bisschen vornehm auszudrücken, also ausfließen. Wenn irgendjemand nicht wohl ist dabei, bitte, Sie können gern rausgehen. Das ist nicht ganz jung, ja genau. Die Schwierigkeit dabei ist, das Ganze zu fixieren. Normalerweise ist das Auge ja bitte? Meine Kollegin, die Frau Dr. Berger, ich brauche eine Assistentin. Ja. Also der Herr Todl hat zwar schon mindestens 10.000 Operationen gemacht, aber am Schwein hat er noch nicht so viel geübt, offensichtlich. Sollte nochmal back to the roots. Die Schwierigkeit ist, normalerweise ist ja unser Auge in der Augenhöhle fixiert. Nicht nur an den 6 Augenmuskeln, sondern auch an bindegewebigen Septen. Da tun wir uns dann viel leichter, wenn wir dann den einen oder anderen Schnitt machen. Und ich werde dabei vielleicht schon wieder versuchen, die einzelnen Strukturen zu erklären, während das Auge hier... Ich möchte... Also, mittlerweile erscheint auch hier schon die Netzhaut. Sie sehen die Falten hier. Links vorne, wie zunächst vorgezeichnet, das Weißliche ist die Linse. Ich darf nochmal mich wiederholen, dass der Jari Trogl einer der besten Netzhautchirurgen in München ist. Sie werden es nicht glauben.
Bayerns,
Entschuldigung.
Also da kommt kein Patient mehr, wenn er das sieht hier, du hast ja Wahnsinn.
Also Sie erinnern sich hoffentlich an das Video, wo man die Netzhaut mit Farbstoff gefärbt und normalerweise sieht es eher so aus. Bitte, eine Frage. Ja, relativ gleich. Ein Schweineauge ist eigentlich, also die ganzen Wetlabs, wir sollten ja, und die meisten von uns machen es ja auch, wir fangen nicht an Patienten zu üben an, sondern wir zumindest in Österreich, wir besuchen sogenannte Wetlabs und bei diesen Wetlabs werden Schweineaugen speziell präpariert. Dann ist die Hornhaut meistens auch noch etwas klarer. Dann kann man auch wirklich die gleichen Techniken, die wir am Menschen dann durchführen, angefangen von Kataraktoperationen bis hin zu Netzhautoperationen, an solchen Schweineaugen durchführen. So.
Jetzt kommentiere mal, was du hier siehst.
Soll ich es kommentieren? Oder?
Also was man sieht hier bei dem Schwein sozusagen, ist die Linse schon nicht mehr da, wo sie hin sollte. Wir schauen jetzt hier auf die Hornhaut von hinten, ja, hier. Und die Linse müsste eigentlich hierher.
So. Ist ein bisschen dunkler. Das Licht.
Ein bisschen dunkler. Kann man das dunkler machen? Aber was man auch ganz gut sehen kann hier schon, ist der Sehnerv. Ja? Die Blutgefäße, die Venen und Arterien, die dahin ziehen oder rauskommen, je nachdem. Aber was man auch gut sieht, und das möchte ich Ihnen jetzt noch hier zeigen, wenn man von einer Netzhautablösung redet, dann haben ja viele Patienten immer das Gefühl, die Netzhaut reißt im Auge von der Unterlage runter. Ja. Aber in der Entwicklungsgeschichte vom Auge ist es eben so, dass die Netzhaut eigentlich der Augeninnenwand nur locker anliegt und durch so eine Art Pumpfunktion hingesaugt wird. Ja. Das liegt daran, dass das Auge in der Entwicklungsphase erst eine Kugel ist, dann stülpt es sich nach innen ein und wie beim Fußball, der keine Luft mehr hat. Ja. Und dann ist die diese Delle, die nach innen geht, das ist dann die Netzhaut und dazwischen ist eigentlich ein Spalt, ja, da wo eigentlich die Luft im Fußball wäre. Und wenn dieser Spalt wieder eröffnet wird, weil zum Beispiel ein Riss in der Netzhaut entsteht, dann kriegen Sie eine Netzhautablösung. Das heißt, wir haben eigentlich eine Art Sehventrikel, wenn man ans Gehirn denkt. Ja. Und diesen Ventrikel kann man ganz leicht eröffnen. Ich nehme jetzt einfach die Netzhaut und hebe die Netzhaut einfach hoch. Sehen Sie? Die liegt ganz leicht einfach nur auf der Augenoberfläche auf. Sehen Sie es? Die kann man einfach wegheben. Oder sehen Sie aber auch mal, wie zerbrechlich die ist. Die ist ja nur ein Drittel Millimeter dick. Ja. Und,
hätte ich noch eine Frage dazu?
Bitte.
Spürt der Patient was dabei? Hat er Schmerzen? Nicht dieser Patient hier, sondern beinahe. Warum? Genau, die Netzhaut hat, obwohl sie sehr viele Nervenfasern hat, keine Schmerzendigungen. Deshalb ist eine Netzhautablösung nie schmerzhaft.
Ja. Also man sieht, wie leicht man sie wegbekommt, aber dann sieht man eben auch, wie leicht man sie wieder hinbekommt. Ja? Und das ist, also leicht, aber Das ist eben dann auch die Chance, die wir bei operativen Eingriffen haben, dass man die Netzhaut wieder hinlegt.
Quasi. Unser Glück.
Ja, Gott sei Dank ist es so. Und die Linse jetzt, um zur Linse zurückzukommen, die Linse ist jetzt hier weg, Frage? Weil einfach der Halteapparat der Linse nicht mehr vorhanden ist bei dem Schwein. Der ist wahrscheinlich einfach durch die Zersetzung nach dem Tod sozusagen, das sind ja nur ganz, ganz feine Fasern, die Linse am Ort halten. Und die sind hier kaputt gegangen. Aber man sieht hier schon, was ich vorhin angesprochen hatte, die Anpassungsfähigkeit des Auges auf Ferne und Nähe. Das ist im Grunde eine Leistung der Augenlinse. Weil die Augenlinse ist im jungen, zarten Alter sehr elastisch und das lässt im Laufe der Zeit nach. Ja? Und die Elastizität der Linse kann genutzt werden, wenn diese Fasern hier an der Linse ziehen oder erschlaffen. Und die Linse kann dann entweder gestreckt werden, dann wird sie flacher, oder wenn die Fasern locker lassen, dann wölbt sie sich. Und in dem Moment, wo sie sich wölbt, gucken sie auf die Nähe. Ja? Und durch die Entwicklung im Laufe des Lebens wird die Linse härter und die Elastizität geht weg. Dann brauchen Sie eine Lesebrille.
Eine Frage.
Ich hätte eine Frage, und zwar kann das auch bei einem Embryo passieren? Eine Netzhautablösung?
Bei einem Embryo selbst nicht. Aber es ist so, dass es gibt Erkrankungen, wo die Entwicklung des Auges nicht in Ordnung ist und wo dann die Augen fehlentwickeln kommen. Im Endeffekt schaut es dann so aus wie eine Netzhautablösung. Aber die typische Veränderung, von der Sie wahrscheinlich jetzt sprechen, ist bei frühgeborenen Kindern, wo die Netzhaut sich noch nicht so gut entwickelt hat, die vor allem die Netzhautgefäße noch nicht so entwickelt haben, wo es dann zu einer Fehlentwicklung kommt, zu massiv proliferierenden, also zu einer massiven Auswucherung von Gefäßen, die dann in die falsche Richtung wachsen, nämlich nicht die Netzhaut entlang, sondern in den Glaskörper hinein. Mhm. Die verändern sich dann, die werden dann fibrotisch, bindegewebig und schrumpfen und ziehen dann die Netzhaut ab. Und dann haben wir bei Säuglingen eben die sogenannte Frühgeborenenretinopathie heißt das. Das ist eine Erkrankung, die letztlich bedingt ist, dass durch eine verstärkte Sauerstoffversorgung unmittelbar nach bei Frühgeborenen das Signal des normalen Wachstums zunächst reduziert wird, weil das die Netzhaut denkt, ich habe ja genügend Sauerstoff, und wenn dann der Sauerstoff wegkommt, versucht die Netzhaut das Ganze wieder gut zu machen, indem vermehrt Gefäße zu wachsen anfangen. Das sind dann genau diese Gefäße, die eben nicht physiologisch im Bereich der Netzhaut zu wachsen anfangen, sondern in die falsche Richtung ziehen.
Hier sieht man jetzt ganz gut mal den Sehnerven von hinten, ja, wenn man von hinten aufs Auge schaut. Das ist sozusagen das Kabel, das die Informationen ans Gehirn liefert. Das geht hier dann einfach raus und geht dann Richtung Gehirn. Ja. Und das Auge hier hat eine sehr schön klare Hornhaut. Deswegen kann man hier jetzt auch mal die Regenbogenhaut sehen, ja, also dieser bräunliche Rand. Die Pupille ist jetzt hier weit, klar. Das Tier ist ja tot. Und bei Lichteinfall würde sich jetzt hier die Pupille eben zusammenziehen. Ja? Das ist also die Blende, wenn Sie so wollen, die den Lichteinfall ins Auge regelt. Ich versuche das jetzt mal, während du weiter...
Eine weitere Frage?
...anders aufzuschreiben.
Was ist zuständig für die mangelnde Adaption, wenn man zum Beispiel das erste Mal in die Sonne geht und dann hat man irgendwann die Schlitzaugen und das verstärkt sich so, dass das sogar an einem normalen Tag schon ist, dass immer, wenn es ein bisschen heller ist, dass man dann längere Zeit mit Schlitzaugen herumrennt, weil man einfach so geblendet ist von allen.
Sie meinen, warum das so ist? Oder?
Ja, was da zuständig ist im Auge dafür.
Im Auge letztlich, also wenn wir von außen nach innen gehen, wir versuchen alles Mögliche, um letztlich möglichst wenig Licht ins Auge kommen zu lassen. Da helfen uns die Lider, deshalb sind die Schlitze da. Und das hat der Dr. Harald Hogel gerade angesprochen, die Regenbogenhaut, die Iris ist letztlich dann hauptverantwortlich im Auge. Es kommt zu einer Verengung der Pupille und dadurch kommt möglichst wenig Licht ins Auge.
Also ist das ganz normal? Das
ist ganz normal. Ja, dass wenn es draußen hell ist, dann werden die Pupillen eng.
Danke.
Gibt es noch Fragen? Ja, bitte.
Eine technische Frage. Sie haben Veränderungen gezeigt. Aber Sie haben Veränderungen gezeigt an den Gefäßen der Netzhaut. Sind diese Stenosen operativ behandelbar, wie beispielsweise durch Setzen eines Stents, oder ist das zu klein?
Das ist eine ganz spannende Frage. Leider noch nicht. Also Stents gibt es für diese Gefäßgröße noch nicht. Es gibt im Endeffekt ja zwei Möglichkeiten des Verschlusses. Es kann eine Arterie verschlossen werden. Das sind also die Gefäße, die sind heller, die das sauerstoffreiche Blut bringen. Die werden typischerweise durch meistens sind es Cholesterinkristalle durch kleine Emboli verstopft. Die können wir eigentlich nur experimentell, muss ich mal dazu sagen, also in einem Versuch, versuchen wieder aus dem Gefäß zu entfernen. Man kann es entweder mit dem Laser machen oder ganz wagemutig machen, es auch im Rahmen einer Vitrektomie, wobei da letztlich nicht wir quasi so wie am Herzen über die Gefäße dorthin kommen in die Peripherie, sondern wir machen das so, dass das Gefäß verletzt wird, dadurch kommt durch den Druck der Embolus, das Gerinnsel, frei und durch die Elastizität der Gefäße verschließt sich das Gefäß wieder. Das sind Veränderungen von Arterien und bei Venen ist es meistens so, dass es entweder Blutgerinnsel sind beziehungsweise Engstellen und diese Engstellen kann man dann lösen und kann so versuchen, dass auch mit bestimmten Gerinnungsfaktoren wieder versuchen, dass sich das Gerinnsel auflöst. Aber um Ihre Frage sozusagen zu konkretisieren, wir sind noch nicht imstande mit einem Katheter, meistens geht man da von den Beinen ein, bis nach oben ins Gehirn, zum Auge zu gehen und dann nochmal in die Netzhaut. Was rein technisch möglich ist, ist eine Verstopfung des Hauptstranges im Sehnerv. Also in dem Bereich kann man mit einem Katheter vorstoßen. Man hat es auch versucht bei sogenannten Zentralarterienverschlüssen, wo quasi die Hauptschlagader des Auges durch einen Embolus verschlossen ist. Die Patienten sehen von heute auf morgen nichts mehr, also wirklich dunkel und es erholt sich nur ganz schlecht. Das geht innerhalb von wenigen Minuten, von 7 Minuten ist es quasi irreversibel geschädigt. Und da hat man eine große Studie gemacht, die heißt übrigens Igelstudie, wie der Adler. Und diese Studie, da hat man versucht, mit Kathedern, die dann bis vor in den Sehnerven vorgeschoben wurden und dann direkt dort vor Ort eine thrombolytische Substanz, also eine Substanz, die das Gerinnsel auflösen soll, eingespritzt und hat eben gehofft, dass man damit diese Patienten wieder heilen kann. Zwei Probleme gab es dabei. Erstens einmal dauert es viel zu lange, bis man diese Operation durchführt. Bis dahin ist die Netzhaut schon irreversibel geschädigt. Wenn es denn tatsächlich funktioniert, dass das Gerinnsel auf ist, hilft es gar nichts mehr, weil die Netzhaut schon irreversibel kaputt ist. Und die zweite Problematik, und das war auch der Grund, warum diese Studie dann nicht mehr beendet worden ist, durch das nach vorne Schieben des Katheters in immer wieder kleinere Fragmente von Gefäßen, ist das Risiko extrem groß, dass die Gefäße geschädigt werden, dass dadurch auch andere Gefäße, die zum Beispiel das Gehirn versorgen, platzen und es zu einer Blutung kommt, die dann zu einer Blutung im schlimmsten Fall in das Gehirn führt und dann haben nicht wenige Patienten, also zu viele Patienten auf jeden Fall einen Hirninfarkt, einen Hirnschlag bekommen. Damit ist die Studie eingestellt worden. Bitte.
Bei einer Operation Makula Paka wird da der Glaskörper entfernt oder wie kommt man da rein? Ist das Mikros?
Es ist oft so, dass der Glaskörper mitverantwortlich, also in den meisten Fällen ist der Glaskörper mitverantwortlich an den Veränderungen, die da an der Makula passieren, weil er haftet in typischer Weise im Bereich der Fovea, an der Stelle des schärfsten Sehens, auch an. Und ein Teil der Veränderung, die dort entsteht, entsteht durch eine sogenannte vitreomakuläre Attraktion, also durch einen Zug an der Makula. Und es ist deshalb essentiell, dass der Glaskörper entfernt wird, unter anderem rein für diese Erkrankung. Aber auch für spätere Komplikationen, die entstehen können durch einen verbliebenen Glaskörper, ist es notwendig, dass es bei so einer Operation zumindest am gesamten hinteren Pol zu einer Loslösung des Glaskörpers kommt. Und der wird dann mit dem Vitrektom, mit einem Schneidegerät, das gleichzeitig saugen kann komplett weggeschnitten und abgesaugt.
Gut. Zusatzfrage nur kurz. Eye-Floaters. Ist das eine Krankheit oder ist das...
Ich habe es jetzt akustisch...
Eye-Floaters.
Jeder Mensch bekommt im Laufe des Lebens... Jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens Veränderungen des Glaskörpers. Und das, was Sie gerade beschreiben, sind Eye-Floaters, Muschulau entstehen dadurch, dass der Glaskörper sich verflüssigt. Der ist normalerweise skalertig. Und im Laufe des Lebens trennt er sich in einen flüssigen Teil. Das macht 99% aus. Und 1% davon sind bindegewebige Strukturen. Und wenn die dann genau in der Mitte der Sehachse herumschwimmen, dann stört es. Viele Patienten stört das massiv. In den meisten Fällen ist es Gott sei Dank so, dass diese Floater sich, weil sie schwer sind, als Wasser absetzen, dann quasi außerhalb der optischen Achse zu liegen kommen und dann nicht mehr stören. Es gibt ganz wenige Fälle, wo wir solche Patienten dann auch operieren müssen, um den Glaskörper und diese Floater zu entfernen, damit sie von diesem Übel befreit werden. Aber ich glaube, Dr. Harald Rogl...
Ja. Wir haben jetzt sehr viel gehört über das, was irreparabel ist, beziehungsweise doch, was man sozusagen durch Operationen wieder gut machen kann, um es das jetzt so einfach auszudrücken. Welche Teile des Auges können wiederhergestellt werden. Die künstliche Linse haben Sie vorhin erwähnt. Wenn die Netzhaut kaputt ist, ist sie kaputt. Sehe ich das richtig? Also wo kann man einschreiten und sagen, das und das ist...
Muss man ein bisschen differenzieren. Wenn die Netzhaut abgelöst ist, können wir sie in vielen Fällen wieder anlegen. Gott sei Dank. Die Hauptursache in der Netzhautablösung ist ein Riss in der Netzhaut. Dadurch kann genau dieser Saugmechanismus, den der Herr Heutrogl vorher beschrieben hat, nicht mehr wirken. Es kann Flüssigkeit unter dieses Loch und wir machen dann Operationen, wo wir dieses Loch wieder entweder von außen oder von innen verschließen. Es gibt aber Veränderungen, wenn die Netzhaut in ihren Strukturen, wenn die Photorezeptoren, wenn alles, was quasi schon hirnähnliches Defekt ist, kann es nicht mehr ersetzt werden.
Also ich glaube, die Frage geht in die Richtung Prothese. Ja? Also was am Auge ist durch Prothese
ersetzbar,
genau. Ersetzbar, das ist eigentlich nur die Augenlinse.
Ja? Und die Hornhaut.
Und die Hornhaut. Aber die Hornhaut im Grunde nicht durch eine Prothese, sondern durch eine Organtransplantation. Aber was Künstliches, woran ja gearbeitet wird, zum Beispiel für Patienten mit Netzhauterkrankungen, degenerativen Erkrankungen, ist ein Chip, ja, den man ins Auge einbringt, auf die Netzhaut, unter die Netzhaut, gibt es verschiedene Ansätze, der dann über eine Lichtstimulation eben auch einen Seheindruck vermittelt. Da ist man sogar schon relativ weit. Ja. Das ist noch etwas, was vielleicht in den nächsten paar Jahren mal kommt, aber nur für sehr schwere Fälle und auch keine Routine in dem Sinne. Ja. Aber die Linse ist eigentlich der Klassiker.
Was die Technologie ist extrem kompliziert und ist auch schon wirklich relativ weit. Aber wir sind, obwohl wir schon so komplizierte Chips mittlerweile bauen können, immer noch auf dem Stand, dass wenige Patienten, die wirklich vorher blind waren, dann tatsächlich unterscheiden können zwischen hell und dunkel. Also das ist quasi das, was wir im Moment haben. Ganz im Gegenteil zu den Ohren. Also Sie kennen diese Cochlea-Implantate, diese wäre quasi die gleiche Ebene, technische Ebene, die können tatsächlich wieder zu hören verhelfen.
Entschuldigung, ich habe noch eine Frage, und zwar, wozu ist der Glaskörper jetzt eigentlich wirklich gut? Wozu ist der Glaskörper gut? Schwimmt da die Linse drin?
Nein, der Glaskörper, also die banalste Funktion ist mal die, nein, die allerwichtigste Funktion ist die während der Entwicklung. Also er ist extrem wichtig während der Entwicklung, damit sich das Auge so entwickeln kann. Wenn das Auge fertig entwickelt ist, ist es dazu notwendig, dass es nicht kollabiert, weil ohne das Gel im Auge würde es ja zusammenfallen, beziehungsweise auch ist es auch für die Ernährung verantwortlich. Und jetzt kommt sicher jemand, der schlau ist. Warum funktioniert das Ganze aber dann doch, wenn wir den Glaskörper entfernen?
Aber eigentlich brauchen wir ihn nicht mehr.
Also wenn er entfernt ist,
kann das Kammerwasser diese Aufgaben erfüllen. Aber für die Entwicklung ist er essentiell.
Ja, für die Entwicklung ist er essentiell und danach braucht man ihn eigentlich nicht mehr. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Schritt gewesen in der Augenchirurgie und den Erkenntnissen überhaupt, ja, dass sich jemand mal getraut hat, den Glaskörper überhaupt aus dem Auge wegzunehmen. Das ist ja ein Riesenschritt gewesen. Also die ganze Entwicklung der Vitrektomie, der Glaskörperchirurgie in den 70er Jahren hat in der Augenheilkunde, das war eine Revolution, da haben sich die Leute auf den Kongressen beschimpft quasi. Ja. Also weil man eben dachte, der Glaskörper ist unglaublich wichtig fürs Auge, aber die Erkenntnis ist eigentlich, man braucht ihn nicht. Und es ist ja letzten Endes auch, wie viel Prozent Wasser? 95% oder
mehr.
Was? Noch mehr. Und ein bisschen Kollagen. Und das bisschen Kollagen, was Sie da drin haben, das sind Ihre Floater.
Okay. Gut, wir sind relativ fortgeschritten. Ich würde sagen, eine letzte Frage hat eben noch eine ganz dringende Frage. Weil dann könnten wir dazu übergehen, dass Sie sich die Augenmodelle anschauen können. Sie können auch gerne hier nach vorkommen, die bereits präparierten Augen von Herrn Heutrogl anschauen. Und wer dann selber nochmal schneiden will, darf gerne in einen Raum weitergehen. Bitte, die letzte Frage.
Bitte, darf ich nur fragen. Wie und warum entstehen Löcher in der Netzhaut?
Das ist wieder der Glaskörper. Der da hat leider schon eine Funktion, in dem Fall eine negative Funktion. Der Glaskörper, habe ich Ihnen zuvor erwähnt, er schrumpft im Laufe des Lebens, er verflüssigt sich, aber er haftet an bestimmten Stellen der Netzhaut fest. Er haftet immer fest am Sehnerv, in vielen Fällen im Bereich der Fovea. Und auch bei den meisten Patienten, auch nämlich relativ fest, im Bereich des Äquators. Und wenn der Glaskörper schrumpft, kann es durch diesen Prozess zu einem Zug an der Netzhaut kommen. Und wenn der Zug zu stark ist, beziehungsweise die Netzhaut zu schwach, kann durch diesen Zug ein Riss entstehen. Dieses Ziehen per se kann der Patient wahrnehmen in den meisten Fällen. Es blitzt. Muss aber nicht heißen, dass es tatsächlich dann auch zu einem Einriss kommt. Also wenn jemand Blitze sieht, ist es ganz wichtig, dass er zum Augenarzt geht, sofort die Pupille weitgestellt wird und das untersucht wird, ob ein Riss entstanden ist, aber Sie brauchen sich nicht Sorge, dass es immer der Fall sein muss, denn schon der Zug alleine reicht aus, dass es blitzt. Aber wenn der Zug ihm zu stark ist, reißt die Netzhaut ein und dann kann es dazu kommen, dass die Flüssigkeit, der verflüssigte Glaskörper unter die Netzhaut geht und dann die Netzhaut abheben kann. In vielen Fällen ist es so, dass wir dann das Loch aber rechtzeitig entdecken können noch und dann wird es mit einer Laserbehandlung abgeriegelt. Es kommt zu einer Vernarbung der noch dort anliegenden Netzhaut und dadurch kann die Flüssigkeit nicht mehr unter die Netzhaut gehen. So. Darf ich mich nochmal am Ende der Veranstaltung bedanken von meiner Seite. Es war ganz spannend und ich hoffe, Sie konnten auch ein bisschen was mitnehmen. Wenn Sie jetzt im Anschluss noch Fragen haben sollten, wir können gerne nochmal Rede und Antwort stehen, aber ich glaube, für die anderen, die schon hungrig und durstig sind, würde ich das Buffet ganz gerne öffnen und nochmal zu den abschließenden Worten Ihnen übergeben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Briglinger, vielen Dank, Dr. Haritoglu, für diesen interessanten Vortrag. Wir können ja noch ein bisschen weiterreden, da hinten auch weiter experimentieren. Und ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen und machen das eine oder das andere. Dankeschön.